Jens, deine philosophischen Texte, schreibt die eher dein Inni oder dein Outi?
Ich versuche natürlich in meiner philosophischen Existenz maximale Integration mit meinem Leben. Deswegen sollte es deswegen soll es bestenfalls beides sein. Aber ich glaube schon, dass es ist zumindest ein nicht ganz unbekanntes Phänomen, dass manche PhilosophInnen eine scharfe Trennung machen zwischen dem, was so ihre theoretische oder intellektuell arbeitende Existenz ist und dem, was sie als Mensch vielleicht sind.
Ich habe auch immer das Gefühl, der Audi schickt den Inni in den Podcast rein. Und der denkt sich dann so wieder, was ist denn jetzt los? Und der Audi so, komm, du machst das schon. Worum geht's heute nochmal? Irrtkatz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Jens Pier.
Hi.
Und wir sprechen über Severance Staffel 2. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, schön, dass wir so mal zusammenkommen. Es ist eine Crossover-Folge zwischen Katz und Geister. Jetzt bin nur, also ich der Crossover-Teil, ja, ist jetzt nicht noch jemand anders von Katz mit dabei, dann wäre das so ein richtiges MCU-mäßiges Crossover. Können wir irgendwann bestimmt auch so mal machen. Denn ich habe mir gedacht, wir könnten ja mal, Jens, über diese Serie Severance zusammen sprechen, weil ich wusste, dass du die auch zumindest die erste Staffel gesehen hattest. Und da sind sowohl halt für Katz super viel interessante Themen drin, da wollte ich eh drüber sprechen, aber ich denke, wir könnten das auch mal in den Geister-Feed hochladen, denn da sind auch sehr viele, habe ich das Gefühl, philosophische Ideen drin, die man nicht alle jetzt ausdiskutieren muss in dieser Folge, aber das passt da, glaube ich, auch ganz gut rein. Deswegen dachte ich so, wir machen jetzt mal so eine Doppelfolge. Schön, dass du dich doppelt dafür hergegeben hast. Ich habe auch kurz überlegt, nehmen wir da doppelt was auf, einmal so als Innis, einmal als Outis oder so, aber ich glaube, niemand wird beide Folgen hören, deswegen würde der Gag wahrscheinlich verpuffen. Puffen und niemand wird es mitbekommen, deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
Und wir sind beide natürlich auch in gar keiner Weise so irre talentierte SchauspielerInnen wie der ganze Cast von Severance. Deswegen wäre es schwieriger für uns, also buchstäblich so aufzusplitten in Inni und Outi, oder?
Ja, stimmt. Ich wusste gar nicht, wie würde ich das spielen. Ja, das ist schon stark eigentlich an der Serie, wenn man so merkt, dass sie so ganz leichte Nuancen gerade anders spielen und man wirklich zwei verschiedene Personen da durchscheinen
Ja, irre.
sieht. Wir reden über Severance, falls ihr da draußen das nicht kennt. Das ist eine Serie, die bei Apple TV Plus läuft, eine so von deren großen Flagship-Produktion. Was ein bisschen auch ironisch ist, weil die Serie ja eine sehr starke so Apple-Ästhetik hat und von so einem allmächtigen Überwachungstechnologieunternehmen erzählt. Das war aber ursprünglich gar nicht als Apple-Serie, glaube ich, geplant, sondern es ist erstmal so irgendwie entwickelt worden. Der Showrunner ist Dan Erickson, aber die Person, die man eigentlich die meisten Interviews dazu geben sieht, ist Ben Stiller. Der hat die hauptsächlich produziert, der hat auch Regie geführt in vielen verschiedenen Folgen und Adam Scott ist so die Hauptfigur und der spielt Mark. Und Mark arbeitet bei Lumen, dieser Technologiefirma. Und die haben so eine ja, Technik, die können Leute trennen. Also Severance heißt ja die Serie. Einerseits ist doch Severance, ist doch so ein, das ist so ein Wortspiel, ne? Weil Severance ist doch eigentlich das Geld, was man kriegt, wenn man sich trennt von einem Unternehmen, ne? Kriegt man diesen Severance-Check. Aber die sind auch getrennt. Und zwar funktioniert das so, dass wenn die in die Firma reingehen und da arbeiten, dann, ja, was eigentlich? Dann entsteht da ein neues Bewusstsein und dieses Bewusstsein weiß nicht, was draußen ist. Das sind die Innis, also die sind da drin und arbeiten da irgendwas und wissen nicht, wer sie draußen sind, was sie draußen überhaupt machen, sind also immer nur angeschaltet, wenn sie in der Firma sind. Ihr ganzes Leben spielt in dieser Firma. Und wenn sie da wieder rauskommen, dann sind sie die Outies, das ist quasi die Persönlichkeit, die sie von Geburt auch anhatten. Und die wissen wiederum nicht, was macht Lumen da eigentlich drin. Die haben zwar gute Sachen davon gehört und ja, das wird schon passen und deinem Inni geht's gut, aber die wissen nicht genau, was da passiert. Und die Serie macht aus dieser Idee halt so ein Mystery-Element und auch so ein, ja, philosophisches Analyse-Element, würde ich fast sagen, eine Gesellschaftskritik auch, in der immer weitere Facetten davon aufgezeigt werden, also was das bedeutet, und dann auch auf so einer Thriller-Ebene immer weiter entblättert wird. Was machen die da eigentlich, Lumen? Können die da raus, die Innis? Wie geht das überhaupt? Und was würde das heißen eigentlich, die Innis kommen raus? Und Die Serie ist ein ziemlicher Achtungserfolg gewesen am Anfang und dann war die weg einfach. 3 Jahre oder so hat es gebraucht, bis sie dann eine neue Staffel gemacht haben. Ich habe das schon öfter gesagt, aber quasi die ganze Serie The Bear, also diese 3 Staffeln The Bear, sind in der Pause von Severance rausgekommen. So lange war die Serie weg und jetzt ist sie wieder zurück und sie wurde auch erneuert. Also wird eine 3. Staffel irgendwann geben, aber es war schon eine sehr, sehr lange Pause jetzt. Und ja, was hältst du denn an sich erstmal vielleicht von dieser Serie, Jens? Du hattest die 1. Staffel ja auch damals schon geguckt, ne?
Ja, ich bin ein großer Fan. Ich finde die Serie, natürlich ist es irgendwie eine brainy, so High-Concept-Science-Fiction-Prämisse erstmal, aber das alleine macht für mich persönlich noch keine gute Serie aus. Und tatsächlich sind die meisten Serien der letzten Jahre mit so einer Prämisse für mich eigentlich großer Mist gewesen. Also so Dark oder Westworld finde ich alles sehr schlecht. Und was Severance so meilenweit davon abhebt und darüber erhebt, ist für mich, dass es halt ein extrem tolles und humanistisches Charakterdrama ist. Und die Charaktere alle, finde ich, unglaublich gut gezeichnet sind. Also gut geschrieben, gut in, also regiemäßig in Szene gesetzt und natürlich, wie wir schon gesagt haben, fantastisch gespielt. Und vor dem Hintergrund wird dann deutlich, dass, ich begebe mich hier auf ganz dünnes Eis, ne? Ich mache jetzt hier so Filmkritik mit dir, ich bin Philosoph, das ist alles eigentlich hehre Kunst, von der ich keine Ahnung habe, aber ich glaube...
Wie findest du das eigentlich? Das ist ja so ein bisschen verschrien, oder? Es gibt doch dann manchmal auch so, dass man so ein Buch schreibt, so die Philosophie von Game of Thrones oder sowas und ja.
Ich finde das cool, ich bin mit den Sachen nicht so vertraut. Es gibt ein paar AutorInnen, die ich total schätze, wie Stanley Cavell, Stephen Mulhall, ich glaube, Alice Crary, die alle auch so philosophische Filmkritik machen, Robert Pippin. Und das ist schon cool. Und zugleich habe ich häufig das Gefühl, das habe ich, glaube ich, irgendwann in dem Philosophie-Podcast auch schon mal gesagt. Also manchmal unterschätzen, glaube ich, PhilosophInnen dann auch, dass Film- und Medienkritik schon eine ganz eigene Kunstfertigkeit ist und sehr viele Skills verlangt. Ich versuche jetzt trotzdem mal einen ersten minimalen Punkt zu machen. Also ich glaube, was bei Severance toll ist, ist, es gibt ja, habe ich mal so gehört, als der Leiter, ich bin, die Unterscheidung zwischen Plot und Story. Und also der Plot ist quasi irgendwie, ne, alles, was du gerade beschrieben hast. Menschen haben einen Chip im Gehirn und dann gibt es 2 Persönlichkeiten und 2 Bewusstseine. Aber die Story ist halt eigentlich eine über Entfremdung und Verzweiflung und existenzielles Leid am kapitalistischen Arbeitsplatz. Und dadurch, dass das Charakterdrama so einfühlsam mit seinen Figuren umgeht, finde ich, kommt das total krass raus. Und das hat mich irgendwie in der 1. Staffel total überrascht und dann total abgeholt. Und ich war so hyped und habe trotzdem extra gewartet, bis ein paar von den Folgen schon mal draußen sind, weil ich wusste, dass ich es nicht aushalten werde, immer eine Woche warten zu müssen. Obwohl ich diesen Weekly Release Schedule auch sehr schön finde und es toll finde, dass dadurch sich über so 10 Wochen hinweg diese sehr organische Online-Diskussion um die Serie auch wiederentwickelt hat.
Ja, wir werden nächste Woche hier noch eine Folge, also bei Katz eine Folge zu White Lotus machen. Ist jetzt einfach Zufall, dass jetzt 2 Serien, eigentlich ja sogar noch diese Adolescence-Serie, die ich noch gar nicht gesehen habe, dass irgendwie so für uns relevante Serien auf einmal rausgekommen sind, aber da war es zum Beispiel eine Serie, bei der man gemerkt hat, das schadet der Serie übelst, White Lotus, also dass da immer eine Woche dazwischen liegt, weil die sich so gezogen hat und so wenig passiert und auch schon so klar war, in welche Richtung das gehen wird, dass man wirklich so dachte, oh Gott, jetzt noch eine Folge so. Und bei Severance hatte ich das Gefühl, ist das Gegenteil der Fall und die haben es tatsächlich geschafft, würde ich schon sagen, hier bei Apple, das neue Lost eigentlich zu machen. Also wirklich eine Mystery-Box-Serie, die unglaublich viele Mysterien hat, die gleichzeitig auf verschiedene Arten lesbar ist, die gleichzeitig auch recht spannend ist und die natürlich wie diese ganzen Mystery-Box-Serien das große Problem hat, dass sie einerseits immer eine Auflösung versprechen muss und einen Schritt dahin gehen muss und andererseits natürlich gerade in diesem seltsamen Zustand, der die Serie so interessant macht, dass die da drin gefangen sind, ja auch irgendwie verweilen will, um daran noch neue Sachen zu zeigen. Das haben ja viele dieser Serien, die immer so ein bisschen hingehen Richtung Auflösung, dann merkt man, jetzt haben wir zu viel aufgelöst, jetzt müssen wir wieder zurückgehen, jetzt müssen wir es eigentlich wieder ein bisschen zurückdrehen. Dann fragt man sich mal, warum lassen die das mit sich machen eigentlich? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das eine der großen Serien aktuell ist. Und ich finde das nicht mal gut alles. Also ich finde viele Sachen nicht so gelungen. Ich finde vieles gerade auch in der 2. Staffel ein bisschen albern, ein bisschen zu crowd-pleasig, manchmal unsinnig geschrieben. Aber was mir in den letzten Jahren so auffällt in dieser Beschäftigung mit Serien, ist, dass doch immer diese Woche Pause zwischen den Folgen und dieses so sich reiben und abarbeiten an so einer Serie schon auch der große Spaß ist. Also ich weiß noch, wie furchtbar ich zum Beispiel die dritte Staffel Succession fand und so gedacht, oh Mann, das ist ja immer nur dasselbe und was soll das dann? Und dann die vierte Staffel, da hat es irgendwie so Klick gemacht und dann beim Ende, dass ich dachte, ach so, okay, jetzt kann ich das fruchtbar für mich lesbar machen, warum das ich auch nicht entwickeln konnte. Und ich finde, das ist gerade der Spaß und ich merke das auf dem Discord, dass wir sehr meckern über Serien, dann so bei der letzten Folge immer sagen, na gut, jetzt bin ich doch interessiert, mal schauen, wie es weitergeht. Und das ist Severance für mich auf jeden Fall so eine Serie. Also ich finde, das ist immer so zwei Schritte vor, einer zurück. Also da sind auch viele Sachen, die mir nicht so gut gefallen, aber ich mochte die erste Staffel gar nicht so doll. Also ich hatte immer so das Gefühl, ah, die Prämisse ist toll, aber es ist ja doch recht schnell auserzählt. Und als ich die erste Staffel dann jetzt noch mal geschaut habe vor der zweiten, dachte ich, boah, nee, da ist schon echt viel drin, was wirklich Spaß macht zu schauen. Also ich finde, das ist manchmal eine tolle Alternierung zwischen, das finde ich jetzt philosophisch interessant, das finde ich jetzt auf Handlungsebene interessant, das finde ich jetzt Worldbuilding-mäßig eigentlich ganz clever. Und so geht das, wenn es gut läuft, für mich immer so hin und her, dass ich immer wieder so einen neuen Interessenspunkt da finde.
Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Das ist einer der Gründe, warum manche dieser anderen sogenannten High-Concept-Serien nicht so funktionieren. Und du, also witzig, dass du auch Lost angesprochen hast. Lost ist in meinen Notizen auch mehrfach drin und ich war ein Teenager, als die Serie lief und war damals halt, das war so das erste große Serienereignis für mich. Ich war so ein richtiger Die-Hard-Fan und das war auch ja genau die Zeit so in den 2000ern, als sowas überhaupt angefangen hat, dass es so Online-Diskurs gab und man sich auf irgendwelchen Messageboards ausgetauscht hat. Und es gab damals so eine Lostpedia, also so ein Wiki für Lost, was damals auch relativ neu war. Und da habe ich irgendwie ganze Nachmittage drauf verbracht. Und es war dann aber tatsächlich so, dass halt vieles von dem, was man heutzutage als dieses Trope Mystery Box Storytelling kennt, sich irgendwann so ein bisschen totgelaufen hat. Und die beiden, die ja hinter der Serie standen, J.J. Abrams und Damon Lindelof, ich finde, Lindelof hat toll draus gelernt und hat uns dann vor ein paar Jahren ja die total fantastische Watchmen-Miniserie gegeben. Und J.J. Abrams ist halt irgendwie der gleiche Haiopai geblieben und macht immer noch diese Sachen, wo er keinen so richtigen Ausweg für hat. Und zum Schluss wird dann das Finale eigentlich nicht so gut. Und bei Lost war eben das Problem, dass
zum Schluss kommt der Imperator nochmal zurück, ja. Und hat ihn
mein Gott,
im Eis gelegen. Ja.
So schrecklich. Auf jeden Fall ist es bei Lost, finde ich, so gewesen, dass es gab irgendwann nochmal in der Mitte der Serie, die hat, glaube ich, 6 Staffeln, und die vierte war dann nochmal so ganz neu, weil dann einige von der Insel runter waren, und dann gab es nochmal so ein krasses Momentum, aber dann die 6. Staffel, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren nochmal mit einem Freund gesehen, der die Serie nie beendet hatte, und das ist wirklich so 18 Folgen lang nur so ein Hin- und Hergerenne auf der Insel, und alle wechseln die ganze Zeit irgendwelche Seiten, und du merkst so, ja, die müssen es irgendwie zu Ende bringen, aber die haben eigentlich, es gibt kein richtiges Plotting mehr, was die uns bieten können. Und bei Severance ich habe mir jetzt also in den letzten 10 Tagen, wo ich die Serie dann nochmal durchgeguckt habe und mich vorbereitet habe auf die Folge, habe ich mir Notizen gemacht und für die erste Hälfte der Staffel habe ich die ganze Zeit, steht überall so, mein Gott, was für ein Momentum, und es gibt so eine krasse Intentionalität in der Serie. Es ist eben eigentlich doch ganz anders als dieses leicht ziellose Mystery Box Storytelling. Anfang der Staffel gab es so Plotpoints wie das Rätsel um die Bedeutung von She's Alive wurde aufgelöst in Folge 3. Reintegration wurde gestartet in Folge 3. Die ganze Helena versus Helly-Sache wurde aufgelöst in Folge 4. Und ich dachte so, ach toll, weißt du, eine geringere Serie hätte aus jedem dieser Punkte irgendwie ein staffellanges Rätselraten gemacht mit winzigen Brotkrumen. Und die Geschichte von Severance hat aber irgendwie Momentum und eine klare Gerichtetheit auf bestimmte Entwicklungen und Ergebnisse in den Character-Arcs und im Story-Arc. Und ich finde, in der zweiten Hälfte hat diese Staffel das dann leider ein bisschen verloren. Da gab es dann mehrere so für mich relativ, also nicht ganz so starke und eher anstrengende so Worldbuilding-Folgen, wo es die ganze Zeit darum ging, es gibt noch dieses weitere Keller-Level. Und da sind 24 Räume drin. Und diese und alle Internet-TheoretikerInnen flippen total aus. Boah, ich hab's schon immer gewusst. Und das hat noch nie jemand gewusst. Das ist alles brandneu und das ist nicht so, als ob das irgendwie vorbereitet wurde. Und, ich find's trotzdem, ich bin trotzdem weiterhin großer Fan und fand die Staffel toll. Und ich glaube, von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, besser als du. Aber wir werden drüber reden. Ich habe auf jeden Fall auch meine Kritikpunkte, die aber vor allen Dingen wirklich so ab der zweiten Hälfte, ab Folge 6, 7 so anfangen.
Ja, ich glaube, Better Call Saul hat mich da wirklich so gebrochen, dass ich dieses so Sachen müssen so aufgelöst werden, so schnell, langsam, glaube ich, tatsächlich ablege. Also das war wirklich was mich immer gestört hat. Und ich will gar nicht sagen, ich lasse damit jetzt Serien alles durchgehen. Nee, ich finde es schon auch nervig. Und ich finde es bei Severance tatsächlich so, also dass vieles so unlogisch ist oder so hemdsärmlich, wie dann doch irgendwie was funktioniert, weil halt alles irgendwie so in Bewegung steht. Aber ich merke einfach, ja, der Spaß an Serien ist, glaube ich, auch, dass auch nervig zu finden, wie manche Sachen gemacht werden und sich daran abzuarbeiten. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch so interessiert bin an so dieser Serie, die wir immer alle wollen, vor der man sich so in den Staub wirft und wieder sagt, ach toll, haben sie es wieder gemacht und das hätte ich ja gar nicht gedacht und ah, das war alles aufgebaut und so, dass ich mittlerweile einfach denke, ja, Serien sind vielleicht auch einfach so ein bisschen kaputte, so wackelige Fahrzeuge, die halt irgendwie ins Ziel kommen müssen und da muss man halt schauen, wie viel kann man da rausholen oder nicht. Wir müssen die Serie jetzt für euch spoilern, ne? Also wir werden jetzt nicht hier auf jeden Plotpoint auch eingehen und sowas, das ist, glaube ich, jetzt nicht so der Sinn und Zweck des Ganzen, sondern ich würde schon auch ein bisschen gerne thematisch bleiben hier, aber genau, falls ihr das noch gucken wollt, dann werdet ihr hier Sachen wahrscheinlich erfahren, die man noch nicht wissen sollte, wenn man das anfängt zu schauen. Eine Sache, die mir so aufgefallen ist jetzt nochmal bei dem Betrachten, ist, es wurde immer so viel gesagt, dass diese Innie-Outie-Sache genial ist, dass das eine super Idee ist für eine Serie. Und ich habe jetzt wieder nochmal gedacht, als ich darüber nachgedacht habe, das ist wirklich erstaunlich interessant, diese Idee, weil das ganz viel zulässt, was man damit machen kann. Und das ist fast sowas wie ein Mega-Motiv, finde ich. Also ich habe das mal beim Vampir-Film-Special gesagt, dass der Vampir so ein Mega-Motiv oder eine Mega-Metapher ist. Weil beim Vampir haben wir ja irgendwie alles Mögliche. Also wir haben die Erotik, die Dunkelheit, das Archaische, wir haben das Aristokratische, wir haben das Blut, wir haben die Nacht. Wir haben ganz viele verschiedene Sachen, die wir da reinpacken können in den Vampir. Und deswegen gibt es so viele Vampir-Filme und Serien und so. Und deswegen wird das nicht alt so richtig, ne? Wie andere Monster sind nicht so langlebig quasi wie der unsterbliche Vampir. Und ich habe das bei dieser Severance-Sache auch das Gefühl. Denn diese grundsätzliche Idee, dass es eine Innenversion gibt von einem Menschen und dass es eine Außenversion gibt von einem Menschen, das ist etwas, was natürlich so eine Dualität einfach aufmacht. Ne? Also das ist eine Serie, die komplett mit einer binären Opposition hier arbeitet. Es gibt diese zwei Sachen und dann aber dauernd Fragen dazu stellt. Also uns fragt, was heißt das denn überhaupt, dass es diese beiden Sachen gibt? Sind das zwei Personen zum Beispiel? Sind das zwei unterschiedliche Personen? Wie unterscheidet sich die eine Person von der anderen Person? Warum gibt es diese beiden Personen in der Welt? Was will die Wirtschaft damit? Was will dieses Unternehmen damit? Was passiert jetzt, wenn man sich in eine dieser beiden Personen verliebt? Was heißt das? Hat die Person, die drin ist, Rechte? Hat die Person, die drin ist, keine Rechte? Und da sind so viele Dinge drin, finde ich, die spannend sind und die Serie tatsächlich, ist mir dann doch nochmal aufgefallen, in der ersten Staffel ganz, ganz langsam entblättert. Also wir haben ja diese ulkige Situation, Hallie am Anfang von Staffel 1 wacht auf drin. Damit spielt die Serie zum Beispiel toll am Anfang, dass man gar nicht weiß, was ist denn das jetzt überhaupt drin oder wie funktioniert denn das jetzt eigentlich draußen. Also das ist wirklich, finde ich, so Mystery-Serie 1x1, dass man das Gefühl hat, ganz genüsslich lässt sich Severance auch jeden dieser kleinen Punkte so auf der Zunge zergehen und führt uns da erstmal dran heran und will uns auch mitdenken lassen mit diesen Figuren. Also was mir nochmal aufgefallen war, ist, dass Hallie ja ganz viele Fluchtversuche macht am Anfang. Also erst versucht sie, ihrem Outie zu schreiben und zu sagen so, ey, sorry, ich will hier nicht drin sein, kannst du mich bitte rauslassen? Dann antwortet der Outie in so einer Videobotschaft und sagt, nee, ich habe mich dafür entschieden. Hallie versucht rauszurennen und immer wenn sie rausrennt, ist sie auf einmal ihr Outie, der wieder reingeht quasi. Ne? Also du hast quasi diesen Kampf gegen dich selbst oder gegen auch, man sagt doch heutzutage manchmal so ironisch, das hat Vergangenheits-Christian leider so entschieden oder davon hat sich, darum soll sich Zukunfts-Christian kümmern. Also wir haben auch so eine temporale Entscheidungsdimension hier drin. Und wir haben aber hier auch diese Idee drin, dass die ja irgendwie drin gehalten werden müssen durch irgendeine Art von Zwang. Und das fand ich auch ganz spannend in der ersten Staffel, dass es eigentlich gar keinen richtigen Zwang gibt. Also es gibt erstmal die Unmöglichkeit aufgrund deiner Entscheidung, dass du nicht raus kannst. Und dann, warum solltest du dann da aber irgendwas arbeiten? Warum solltest du da was machen? Und dann müssen die ja immer in diesen Breakroom und einfach so diesen Text immer wieder vorlesen. Ja, also das ist so eine Art Brainwashing. Mhm. Und das ist auch total interessant. Also wie funktionieren Machtstrukturen? Wie werden Leute in untergeordneten Rollen gehalten und so. Und das ist für mich irgendwie ganz faszinierend. Also ich habe mir sehr viel aufgeschrieben, was das auch sein könnte, dieses Innie- und Outie-Ding oder über was das auch was sagt. Und das finde ich einfach tatsächlich genial. Also es ist für mich nicht nur so ein Satz, das ist super clever, das so zu machen, sondern das ist es wirklich und das müsste es wahrscheinlich nicht sein. Also man könnte die Serie auch anders machen, aber die Leute, die das gemacht haben, wissen das auch und versuchen dem wirklich auch immer noch etwas hinzuzufügen, was irgendwie daran interessant wäre, entweder ne, auf rein interpretatorischer Sicht oder wirklich so aus der Welt heraus. Wie würde das denn da funktionieren bei denen? Und das finde ich schon, da hat man sich gefühlt mehr Arbeit gemacht, als man hätte machen müssen, und das zahlt sich auch aus.
Ja, und vor allen Dingen, also wie würde das funktionieren bei denen, ist eine interessante Frage, aber ich finde, wie jedes richtig gute Science-Fiction-Konzept ist es nicht nur das, also das ist ganz nett, wenn man irgendwie ein Szenario hat und sich denkt, ha, interessant, wie wäre das wohl für Mark S. und Helly? Mhm. Aber es gibt auch so diese, also jedes brillante Science-Fiction-Konzept, finde ich, funktioniert immer so, dass man eigentlich eine Menge darüber lernt, wie es bei uns ist oder wie es tatsächlich, also es ist immer sehr einfach zu sagen, ja toll, was soll das schon heißen, ist aber halt einfach nicht so in der echten Welt. Wir sind nicht in zwei geteilt und es gibt keinen Chip in unserem Gehirn. Und dann könnte vielleicht jemand sagen, ja, aber vielleicht gibt es das in 20 Jahren. Und dann ist es auf einmal alles nur noch so eine Spekulation. Aber tatsächlich ist alles, was du gerade genannt hast, es gibt ja Varianten davon oder graduell nur verschiedene abgeänderte Varianten davon bei uns. Also wir haben solche Szenarien wie was passiert, wenn man so schlimme Erfahrungen macht, dass man dissoziiert? Mhm. Wie funktioniert der Zwang in der Arbeit? Warum laufen so viele Leute in geistestötende Aufgaben Tag ein, Tag aus und machen sich nicht frei von ihnen? Also es gibt natürlich einfache Antworten wie irgendwie existenzielle und materielle und finanzielle Zwänge. Aber du hast dann angesprochen, es gibt auch so Formen von ideologischer Abrichtung und Indoktrinierung. Mhm. Es gibt Formen von irgendwie eingeübt werden und auch wieder mit anderen Formen des Zwangs dazu angehalten werden, eigentlich sich selbst zu verknechten und in solche ideologischen Denkweisen reinzubringen. Und also all das passiert ja wirklich. Die Serie ist, finde ich, deswegen so ergreifend und teils so klaustrophobisch und beängstigend, weil es natürlich resoniert mit Erfahrungen, die man tatsächlich macht im Leben. Und deswegen ist, finde ich, am Ende immer die Frage nicht einfach nur, wow, das ist ja echt ganz schön tricky für Mark S. und Helly und wie sollen sie es machen, sondern es stellt sich für mich, finde ich, immer die Frage, boah, was ist denn so quasi mit meiner Baustelle von Momenten der existenziellen Zerrissenheit oder von der Unvereinbarkeit von verschiedenen Verpflichtungen, die man eingegangen ist in zwischenmenschlichen und romantischen, freundschaftlichen Beziehungen und dann den Zwängen, die einem die Arbeit auferlegt. Das sind ja alles total reale, menschliche und auch speziell so spätkapitalistische Erfahrungen.
Total. Also ich finde zum Beispiel dieses Podcast-Aufzeichnen, das ist auch sowas. Ich sitze jetzt hier so zu Hause, ich gehe so meinem Leben nach und auf einmal ist es so, ah, zack, hallo, herzlich willkommen zum Podcast, wir reden über Severance, blablabla. Und das ist wirklich, merke ich, ein anderes Bewusstsein. Also ich hatte das schon früher in der Uni und auch in der Schule, wenn man so Vorträge hält, dass man von Publikum tritt und man redet was und dann ist eine Stunde um und fragt man sich, was habe ich da eigentlich gerade erzählt? Wie war das eigentlich gerade? Ne? Also so eine Rampensituation. Das ist der Podcast ja auch. Man merkt oft nach der Aufzeichnung, dass man noch so voll Adrenalin irgendwie hat. Also es ist tatsächlich so eine andere Persona angeschaltet. Aber das ist ja bei mir auch die berufliche Ebene zum Beispiel meines Lebens. Ne? Und das ist ja zum Beispiel auch interessant, dass das mittlerweile wirklich so fast an- und ausgeschaltet werden kann, wenn wir uns so Homeoffice anschauen, ne? Und man wirklich sagt so, okay, ich sitze jetzt hier zu Hause, ich bin eigentlich der private Mensch, aber jetzt lege ich einen Schalter um und bin jetzt der Arbeitsmensch auf einmal, ja, also dass so es eine andere Art gibt, wie man sich auf der Arbeit verhält, als wie man sich zu Hause verhält und dass das immer schneller wechseln kann, wenn man irgendwie auf einmal einen Zoom-Call hat oder so und dann auf einmal, zack, wird diese andere Persönlichkeit angeschaltet und das ist was, das kann man schon oft beobachten, finde ich, dass du in einem richtigen beruflichen Umfeld, sagen wir jetzt an der Universität oder auf der Arbeitsstelle, wirklich eine andere Person bist. Und da gibt es ja tatsächlich auch schon früh in der Psychologie dieses Konzept, ne, also von Carl Gustav Jung zum Beispiel Persona, so dass es ja bei ihm, auch wenn das, glaube ich, ne, alles mit Freud und Jung und so heutzutage nicht mehr so wieder mit her ist psychologisch, aber interessant ist es schon und irgendwas wird ja ein bisschen zumindest dran sein an diesem Verdrängten, dass wenn du quasi immer so eine Rolle spielst, die super doll dir selber widerspricht, ne? Oder wo du dich super stark unterdrücken musst, du hast ja gerade Dissoziierung angesprochen, dann kann das wirklich irgendwie so negative Konsequenzen haben und dann bricht es vielleicht auch irgendwann mal so durch. Und das merkt man zum Beispiel auch ganz clever bei Severance, dass man so manchmal merkt so, ah, jetzt kommen die Outies durch in den Innis, so jetzt auf einmal Mark S. Ist auf einmal doch traurig und weiß nicht warum. Oder Irving zum Beispiel fängt auf einmal an, diesen schwarzen Schleim zu sehen oder sowas, ne? Und ich finde irgendwie cool, dass die Serie nie so dabei stehen bleibt und sagt, ja gut, das ist jetzt so unser metaphorisches Bild dafür, sondern meistens wird da noch was gemacht. Also dann wird gesagt, und das müssen wir jetzt in einen Agentenplot zum Beispiel umsetzen. Also deswegen versuchen die sich jetzt da zum Beispiel Botschaften reinzuschicken oder so. Und ich weiß nicht, wie das so den Hörerinnen und Hörern geht. Ich merke halt, ich habe oft diesen Bezug zu Popkultur, dass ich halt überlege, was sind da für thematische Sachen drin? Finde ich das interessant, finde ich das nicht interessant? Wenn man das jetzt nicht so spannend findet, sich immer wieder zu fragen, was sagt mir das jetzt über Persönlichkeit, über Persönlichkeitstrennung, über das Bewusstsein, dann mag das vielleicht auch nicht so interessant sein, aber ich glaube, die Serie versucht schon daran zu arbeiten, auch auf Plot-Ebene immerhin so Mysterien aufzubauen und sich nie nur in der Symbolik zu suhlen.
Total. Und also und die Mysterien sind immer, finde ich, total perfekt. Also das ist häufig so eine Integration auch von Plot und Charakter ineinander, die ja häufig auch eigentlich in Spannung stehen. Und die, du hast gerade einmal gesprochen von diesen Tagträumen, die Irving in der ersten Staffel hat, mit diesem schwarzen Schleim überall. Das löst sich dann in der zweiten Staffel, also im Staffelfinale der ersten Staffel und dann in der zweiten Staffel auf, als Irvings Outie ist auch auf irgendeiner Mission, seinem Indie etwas zu kommunizieren, nämlich über diesen Fahrstuhl. Und er malt die ganze Zeit obsessiv diese Bilder und hält sich mit dieser extrem lauten Mucke wach. Und also ich habe das so interpretiert, als der versucht halt, sein Unterbewusstsein irgendwie
genau,
zu trainieren.
So habe ich es auch, genau, so habe ich es auch interpretiert, ja.
So, und das
wurde noch nie so ganz aufgelöst, ne? Die ganzen zwei Staffeln wissen wir jetzt eigentlich noch nicht genau, was hatte der jetzt genau vor. Ja, ist ganz cool.
Genau, und aber trotzdem ist es so befriedigend, weil erstens merkt man, ach krass, die hatten schon einen Plan dafür. Es gibt quasi einen Plotpoint, der damit bedient werden kann. Es erzählt einem auch eine Menge über Irvings Outie und ist ein extrem wichtiger Katalysator für die Entwicklung, die Irvings Innie in den zwei Staffeln durchmacht. Und zugleich nimmt es aber natürlich gar nichts davon weg, dass diese Bilder in der ersten Staffel total albtraumartig sind. Und dass er da sitzt und überall kommt schwarzer Schleim und es ist halt irgendwie so eine krasse Versinnbildlichung davon, was für ein abgründiger, ekliger Morast das halt ist, in dem er der sich da aufhält, in diesen widerlichen, fensterlosen Zimmern und wie schrecklich es ist, an diesem blöden PC zu sitzen und wie schlimm diese Art von Arbeitsleben ist. Also die Symbolik bleibt stehen und die, also quasi eine, ne, manche Serien hätten sich dabei einfach gemütlich machen können. Ja, der, wenn man, weißt du, wenn man nachfragen würde, würde man halt sagen, ja, keiner, der träumt, ist ein Sinnbild für Entfremdung und Verzweiflung oder für entfremdete Arbeit. Und es ist aber zugleich irgendwie ein Plotpoint, es ist zugleich ein Katalysator für charakterliche Entwicklung. Und das, finde ich, gibt es in der Serie immer wieder, dass man so merkt, dass diese verschiedenen Ebenen auf eine schöne Weise irgendwie miteinander vermittelt sind.
Ja, und da ist viel drin. Also diese Frage, sollte die Arbeit eigentlich wirklich auch so getrennt sein von unserer Lebenswelt oder nicht? Weil das ist ja, würde ich mal sagen, früher war das ja noch nicht so. Ne? Also es ist ja ein modernes, also, oder es ist ja beziehungsweise schon ein modernes Phänomen, dass ich, ne, Marx ja doppelt freie Arbeiter, dass ich meine Arbeit einigermaßen frei wählen kann. Also ich kann mich irgendwie bewerben und das ist ja schon witzig, ne? Also du gehst irgendwo hin und arbeitest im Bäcker oder so und dann bewirbst du dich irgendwo anders und dann sitzt du halt in so einem Büro und überall musst du halt diese Arbeitszeit halt hingeben an diese Unternehmen und dann das machen und hast da so ein mal mehr oder mal weniger Entscheidungsfreiheit und dann kommst du wieder nach Hause und bleibst irgendwie so eine bestimmte Person, die so schnell ja wechseln kann, in diese Innis eigentlich durchwechseln kann. Also ich finde auch, dieses Bild jetzt zu sagen, also nicht nur, das symbolisiert was jetzt in dieser Serie, sondern man guckt auch die Serie und schaut dann wieder auf sein eigenes Leben und denkt sich so, ah fuck, ja gut, da muss sich der Drinni jetzt drum kümmern oder das muss der Audi dann irgendwie später machen. Und deswegen, das ist ja auch etwas, was die Philosophie interessiert hat quasi, ne? Also wie hängt eigentlich so das Privatleben und die Arbeit zusammen? Also bei Hannah Arendt, glaube ich, ist das ja so eine Sache, ne? Bei der Vita Activa, wo sie so sagt, es gibt so diese verschiedenen Grundtätigkeiten, die man hat, ich glaube, in Rückgriff auf Aristoteles und dass die Vita Activa halt auch wichtig ist, ne? Oder ein wichtiger Teil der Menschen. Und ich würde sagen, ja, diese starke Trennung eigentlich so von Arbeitswelt und Lebenswelt ist einerseits was Modernes und dann haben wir aber gleichzeitig ja in unserer Generation so dieses, dass es auch wieder so krass zusammenkommt, ne? Also, dass man auf einmal so auf der Arbeit dann auch so, es dann Billardtisch gibt oder irgendwie so, dann gibt's da Fritz-Cola und weiß ich nicht, und man ist per Du mit seinem Chef oder so, wo ich auch oft schon so gelesen habe, das ist genau das Problem der Gen Y, dass die sich so vereinnahmen lassen, ja, so deren Eltern, die Gen Xer, die waren noch so, ich gehe zur Arbeit, ich gehe wieder nach Hause und fertig so ungefähr, also, dass auch ein Vorteil darin sein kann, dass man getrennt ist. Das ist was, da rede ich oft drüber, zum Beispiel mit meiner Freundin auch, was da eigentlich die Balance ist. Will man was machen, wo man so voll drin ist mit seiner Person? Das heißt aber auch immer, dass du da auch so verletzlich bist natürlich, indem du das machst. Dass du da auch so richtig mit deinem Wesen so drin bist und dass auch du dir eventuell das verleidest dadurch, dass du es professionell machst. Ja, also ich habe mir jetzt das Filmegucken nicht verleidet, würde ich sagen, aber es ist schon so, sobald eine Professionalisierung reinkommt, so ist es anders, als wenn du was einfach in deiner Freizeit machst. Und das andere Extrem ist ja, du bist total fremdbestimmt und es nervt. Dann merke ich aber, in solchen Jobs haben die Leute meistens dann irgendwann auch Schicht und dann ist auch gut. Dann musst du es auch nicht mit nach Hause nehmen und so. Und das ist alles, was diese Innie-Outie-Sache schon nochmal irgendwie, ja, für mich so verdeutlicht, was einfach spannend ist.
Das stimmt. Super interessant, dass du die, die Verbindung machst zu Vita Activa, Vita Contemplativa. Das, ja, das ist eine Sache, das findet sich teils bei Aristoteles. Es ist auch ganz groß bei Meister Eckhart, den heutzutage fast niemand liest, der aber halt total geil ist. Und
Erich Fromm bezieht sich immer auf den,
ne? Ja, und mein Mittelalter-Philosophie-Prof damals in Bonn, Theo Kobusch, hat mehrere Vorlesungen darauf verwandt, uns deutlich zu machen, wie toll der ist. Und ist damals nicht ganz bei mir angekommen und jetzt Jahre später hat es irgendwann geklingelt. Danke, Herr Kobusch. Auf jeden Fall ist, also ich glaube, und also es gibt eine Predigt. Meister Eckhart war ja nicht nur Philosoph, sondern auch tatsächlich Priester. Und in der Predigt 86, da gibt er so eine Lesart von dieser Geschichte aus dem Neuen Testament, wo die zwei Schwestern Martha und Maria Jesus in ihrem Haus willkommen heißen. Und in dem Neuen Testament ist dann quasi die eine, ich glaube Martha ist die Ältere, die bemüht sich halt darum, all die wichtigen Dinge zu tun, die man Jesus so schuldet. Die wird ganz tätig und setzt ihm Wasser auf und wäscht ihm die Füße und macht ihm was zu essen. Und Maria ist irgendwie ganz andächtig und hört irgendwie seinen Erzähler. Der hatte die ganze Zeit immer irgendwelche Gleichnisse und Weisheiten von sich gegeben. Und ich glaube, in dem Neuen Testament ist Jesus, also irgendwann ist sie dann so total sauer und sagt, die Martha, die ganze Zeit am Arbeiten ist, sagt zu ihrer Schwester, sie solle doch jetzt endlich auch mal dem Gast irgendwie Gastfreundschaft erweisen. Und Jesus weist sie dann so zurück und sagt, nein, nein, die hat was verstanden. Es ist manchmal viel wichtiger ist, irgendwie diese ewige Weisheit aus meinem Mund zu hören, statt diesen blöden, schnöden, irdischen Aufgaben nachzugehen. Und Eckhart widerspricht dem so ein bisschen und sagt so, nein, es ist genau andersrum. Also die Vita Activa ist extrem wichtig und wir dürfen quasi nicht nur uns so in der schönen Seele und in der Kontemplativa, also in der Anschauung und in der Betrachtung und Überdenkung des Seins irgendwie ergehen. Aber man merkt daran halt, dass es irgendwie so ein, es gibt schon, wann hat Eckhart gelebt? Ich glaube so im 11. Jahrhundert oder so. Also du findest selbst in Zeiten, die wirklich weit, weit vorkapitalistisch sind, offensichtlich irgendwie die Frage von, wie vermittelst du eigentlich so dein Arbeitsleben mit deinem Geistesleben oder das Leben, wo du irgendwie hart ackern musst mit dem, wo du dich irgendwie um deine Seele kümmerst und dir Gutes tust oder Erkenntnisse sammelst. Und ich glaube, dass die Serie unter anderem deswegen auch wiederum so gut ist, weil sie natürlich auf solche Konflikte Bezug nimmt, die jetzt im Kapitalismus irgendwie natürlich am allerkrassesten sind, aber zugleich vielleicht auch einfach urmenschlich. Also manche Leute auf der Linken haben ja mittlerweile Angst davor, solche Universalbegriffe zu benutzen wie der Mensch oder das Subjekt oder die Person, aber ich bin da ja nicht so. Ich glaube schon, dass es sowas gibt. Und ich glaube, dass halt die derzeitige Äußerungsform eben die entfremdete Arbeit im Kapitalismus ist. Und was du beschreibst über deine Arbeit oder wenn du mit deiner Partnerin redest, darüber, also davon können alle Leute, die ich kenne, die mit mir so dieses Schicksal teilen, akademisch zu arbeiten, ein Lied singen, dass man ist im Kapitalismus, man ist ja nicht wirklich frei davon, aber es gibt quasi nicht sowas wie eine Work-Life-Balance. Also es ist so ein bisschen eine Implikation davon, dass, was ich mache als Philosoph, ich irgendwie als meine Berufung und Lebensaufgabe sehe und mir das sowieso keine Ruhe lässt, dass ich auch nicht irgendeine Art von Grenze ziehen kann. Also es fällt mir sehr schwer, das Philosophieren sein zu lassen. Und das ist zum Teil schön, aber da man das Ganze ja auch in irgendeiner Weise als verwertbare und bezahlbare intellektuelle Arbeit machen muss, bedeutet das eben auch, dass ich nicht wirklich Zeiten habe, in denen ich nicht über die Dinge nachdenke, die dann das akademische Philosophieren so mit sich bringt. Da ist also Tagung organisieren, Anträge schreiben, das nächste Manuskript fertigstellen und irgendwo einreichen, hoffen, dass die Reviews gut sind. Also all das fällt einem, glaube ich, wenn man solche Berufe hat, die total krass darauf aus sind, Beruf und Berufung und Beruf und Wesen sind eins, dann gibt es quasi auch gar keine Balance, die man herstellen könnte. Und das ist auch schlecht und leistet natürlich auch Formen von Selbstausbeutung zum Beispiel Vorschub. Also man gibt sich selbst keine Pause und man nimmt auch Dinge auf sich, die man vielleicht nicht auf sich nehmen sollte.
Ja, dieser Entfremdungsbegriff, ne, entfremdet man sich dann eben wirklich von der Arbeit? Ist das immer schlecht, wenn man entfremdet ist ein bisschen davon? Oder kann das auch Vorteile haben tatsächlich, dass man einfach ein bisschen entfremdet ist und dass man einfach sagt, gut, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Ich gehe dahin, ich mache meinen Job. Gut, da das halt in der aktuellen Welt, in der wir leben, leider irgendwie 8+ Stunden am Tag sind, die meisten Leute das machen, merkt man ja, wie es seinen ganzen Alltag so zerrüttet, dass man da hingehen muss und der Inni sein muss auf Arbeit. Aber wenn das weniger wäre, so ungefähr, wäre das schlimm, wenn man was macht, was vielleicht gar nicht so den eigenen Lüsten so entspricht. Und das ist ja was, hier ganz stark durchkommt, auf jeden Fall in der Serie, diese marxistische Seite, also oder beziehungsweise dieser Entfremdungsbegriff, weil die ja nicht wissen, was die machen drin. Also die wissen ja, das ist eigentlich doppelt. Die draußen wissen nicht, was die drinnen machen, aber die drinnen wissen eigentlich auch nicht, was sie machen. Also die sitzen ja vor so einem Computer und da kommen irgendwelche Zahlen und dann heißt es immer so, du musst fühlen, was diese Zahlen irgendwie sind und wir müssen jetzt unsere Quarterly Numbers da irgendwie schaffen und wir müssen jetzt das fertig machen und also ein Begriff, der auf jeden Fall in unserem Haushalt hier mittlerweile oder ein Satz, der jetzt oft erklingt, seitdem wir diese Serie gesehen haben, ist The work is mysterious and important. Das ist was, wo ich sehr oft dran denke. Also ich selber glaube ich nicht so oft, weil ich mich wirklich eben wirklich im positiven Sinne, falls das gerade negativ klang, wirklich mit meiner Arbeit interessiere und da großen Spaß dran habe. Aber wenn man manchmal halt, weiß ich nicht, die Steuer machen muss, so Steuer ist mysterious and important. Und das finde ich ganz interessant, dass die ja auch nicht wissen, was sie da eigentlich selber machen. Und dass diese ganze Weirdness von Lumen das ja so ein bisschen verstärken soll, diese Unklarheit der Arbeit. Und einerseits ist das einfach eine Workplace-Comedy und ist das einfach komisch und sieht so ein bisschen aus wie in den 70er Jahren, aber andererseits soll da so ein existenzieller Grusel mit drin sein, den man sich halt dadurch einkauft, dass man weiß, die sind irgendwie getrennt, die wissen gar nicht, warum die da sind. Und dadurch hat das sowas Schockierendes. Wie findest du denn diese ganze Lumen-Geschichte, also ist ja, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen ironisch, dass Apple die Serie vertritt, die selber eben an einer sehr ähnlichen Ästhetik arbeiten, die selber auch überwachen. Wie war das nochmal? Apple verkauft die Daten nicht weiter, aber sammelt auch, wo du überall hingehst mit deinem iPhone und so. Ich finde, die Serie suhlt sich manchmal ein bisschen zu sehr daran, gerade auch in der zweiten Staffel mit dieser Marching-Band-Szene und sowas, dass man so manchmal das Gefühl hat, die Serie will sich auch baden in dieser Ästhetik und die Fans feiern das auch ab, wenn wieder Mr. Milchick irgendwas Komisches macht. Mir ist das ein bisschen zu zu auf die 12 gedreht manchmal. Ich weiß nicht, wie es dir damit so geht.
Ich meine, also das, ich glaube tatsächlich natürlich die, also vieles um Lumen herum ist die deutlichste Bühne dafür, aber die Serie ist insgesamt natürlich, die arbeitet auch mit so ein bisschen Comic Relief. Und das an und für sich finde ich erstmal extrem gut. Und dass die Serie irgendwie auch sowas macht wie, manchmal müssen wir einfach machen, wir Szenen, die dann so ridiculous sind oder die sich einfach sehr gut hergeben für so ein witziges GIF, was die nächsten 2 Jahre die Leute dann benutzen werden. Also mir gefällt das insofern gut, weil das ganze Setup, also wir haben jetzt auch über so manche Sachen noch gar nicht geredet, wie dass Mark irgendwie seine, also vermeintlich seine Frau verloren hat. Und das der Grund, warum er zu der Firma geht und sich severen lässt, ist, dass er offensichtlich den Gedanken schön und tröstlich findet, dass er 8 Stunden am Tag einfach tot sein und nicht da sein kann. Also die ganze Serie birgt ja ein unendliches Maß an Dunkelheit und Traurigkeit. Und es wäre sehr leicht, dass man daraus dann sowas macht wie Dark oder wie irgendeine von diesen Nolan-Sachen, wo dann alle nur noch in so getragener Stimme miteinander reden und das ist alles sehr ernst. Und deswegen ist es eigentlich, finde ich, ganz schön, dass es eben auch diese parodistische und komödiantische Qualität hat. Und natürlich dann genial, dass man dafür Adam Scott gecastet hat, der ein Comedy-Genius ist und in dem Comedy-Meisterwerk Parks and Recreation eine der Hauptrollen hatte. Also ich finde es
krass, wie viele Sachen der eigentlich gespielt hat. Das fällt mir dann immer noch mal so auf, irgendwie mit Party Down und irgendwie, also dann war er der böse Kollege von Ben Stiller auch in diesem ja, sehr durchschnittlichen Walter Mitty-Film. Aber jetzt im Nachhinein so durch diese Bühne von Severance, finde ich, ja, erkennt man jetzt immer noch mal, ach stimmt, Adam Scott, der war eigentlich schon immer überall mit dabei. Ja,
ja und vor allen Dingen, ich meine, er ist halt so urwitzig in Parks and Recreation und es, also ich könnte mich da stundenlang drin, ich könnte jetzt ein Pamphlet darüber halten, wie toll ich ihn da finde. Und deswegen ist es für mich umso krasser gewesen, dass ich ihn in der ersten Staffel gesehen habe und das so herzzerreißend war, wie traurig oder wütend oder frustriert er war. Naja, aber um zurückzukommen zu der ganzen Sache um Lumen herum. Also ich finde die ganze Art, wie die von Firmen betriebene Selbstdarstellung und Mythenbildung dargestellt, demonstriert und parodiert wird, eigentlich toll. Weil auch da ist es wieder so, das ist so ein bisschen Sci-Fi, in diesem Fall ist es auch ein bisschen zum Teil dick aufgetragen und Parodie, aber man kennt das alles. Also zuvor das natürlich der explizit religiöse und bibelhafte Kult um Keir Egan und seine Familie. Und dann gibt es auch noch irgendwelche Gleichnisse mit Masturbieren und Schuld und keine Ahnung was. Aber dann auch so kleine blöde Sachen wie dieses ständige stumpfe Lügen, dass die halt den Indies erzählen, ihr seid jetzt Helden da draußen und denen so eine ganz billige Foto, also ein manipuliertes Foto geben, wo offensichtlich deren Also wo man die vier sieht, wie sie im Office stehen, aber dann sind sie so drauf montiert auf so einen Festwagen, der durch so eine Stadt gefahren wird. In einer gefakten Zeitung, die dann noch auch noch, also die von Lumen selbst gedruckt wurde und dann von Lumen selbst zensiert und so geschwärzt wurde. Oder dass sie diesen Fieldtrip in die Winterlandschaft machen und vor so einem lächerlichen kleinen Bachgeplätscher stehen und Milchik sagt ihnen, das ist der größte Wasserfall auf dem Planeten. Mhm. Also dieses stumpfe und bescheuerte Lügen über alles, um irgendwelche Effekte zu erzielen, das klingelt natürlich bei allem. Wir kennen Leute mit sehr großer Macht in der Welt, die das gerade machen, jeden Tag. Das ist fast wie so eine Herausforderung oder so ein Dare, dass die einem in die Augen gucken und sowas sagen wie, die Menschenmasse bei meiner Amtseinführung war die größte, die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. Und es gibt Fotos und Videos davon, wie da halt ein paar Gestalten irgendwie rumstehen. Also so, ich finde das eigentlich gut. Und ich glaube, dass die, wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass es zum Teil auch so eine Frage darüber gibt, wie sehr sich Leute an solchen Plot- und Plausibilitäts- oder Realismus-Sachen manchmal aufhängen und vielleicht dann übersehen, dass es eigentlich so thematische Gründe für bestimmte Entscheidungen gibt. Und ich glaube, alles, was so diese leicht überhöhte Lächerlichkeit irgendwie angeht, die Lumen an sich hat, das ist so ein bisschen diese wie nennt man das in der Filmkritik? Ich glaube, heightened reality, oder? Also es gibt so eine Art von Übersteigerung und Überintensivierung, die die Serie an sich hat, die ich eigentlich gut finde, da es sonst ein bisschen zu gritty und ein bisschen zu düster und ein bisschen zu realistisch wäre. Also ich mag eigentlich Kunst, die nicht einfach nur mimetisch, realistisch kopiert, sondern auch ein bisschen in irgendeiner Weise, etwas surreal oder etwas überfremdend irgendwie arbeitet.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass das damit gemacht werden soll. Ich finde es manchmal zu vermimifiziert dann doch. Also ich glaube, weil da schlagen einfach zwei Herzen noch in der Brust dieser Serie. Die will einerseits halt einen Plot auflösen und sich so Fragen stellen, wie kommen die jetzt von A nach B? Wie kommen die jetzt von einem Floor auf den anderen Floor? So und in der anderen, und wie schafft Lumen das, die so zu kontrollieren quasi und da zu halten? Und dann klappt halt immer so ganz viel und man fragt sich manchmal, wie geht das? Und dann merkt man, okay, die haben keine Kameras, da ist gar niemand auf diesen Floors und so. Das ergibt natürlich symbolisch auch Sinn dafür, dass quasi Menschen einfach durch Ideologie da gehalten werden. Das finde ich ganz gut, aber die Serie droht immer so ein bisschen in funny, quirky Detail of the Week abzudriften, so ein bisschen. Da haben, glaube ich, viele Angst natürlich seit Lost, dass irgendwie ganz viele Sachen aufgemacht werden, die dann nicht erklärt werden. Das ist für mich dann vielleicht am Ende gar nicht mehr so interessant, aber ich mag es, glaube ich, nicht, wenn man das Gefühl hat, die Serie findet sich selber so unglaublich witzig und findet gerade Mr. Milch, also ich finde sowohl Mr. Milchik als auch Harmony Cobell beide Figuren, die ich schon recht lange so über hatte und wo ich das Gefühl habe, die Serie checkt aber so, die Leute lieben die und die müssen jetzt immer wieder, ich finde, mit denen wird nicht so viel für mich Interessantes erzählt. So, sie sind halt da, um diesen Weirdness-Faktor von Lumen irgendwie so aufrecht zu erhalten, aber das, ja, vielleicht bin ich da entweder so ein symbolischer Schauer oder so ein Plot-Schauer und nur so als Unterhaltungsgag, so ist das für mich dann irgendwann so ein bisschen auserzählt. Ja, und da habe ich so ein bisschen Angst davor, dass das jetzt immer so weitergeht. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob da nochmal erklärt wird, wer die jetzt genau sind oder wo die jetzt nochmal genau herkommen, sondern dass man so ein bisschen manchmal merkt, dass so ein bisschen Zeit geschunden werden soll, indem man so stark sich auf diese beiden fokussiert. Ja.
Also worin ich dir zustimmen will, ist Patricia Arquette als Harmony Cobell ist in dieser Staffel radically underutilized. Und ich glaube, die wissen nicht so, die Serie weiß selber nicht so richtig, was man gerade mit dem Charakter machen soll.
Ich habe mich gefragt, sie produziert es ja mit, ob sie deswegen auch irgendwie auftauchen muss, weil die holen sie ja irgendwann zurück. Und man denkt sich so ein bisschen, warum machen die das? Also das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt gerade sau unlogisch, aber keine Ahnung.
Der gesamte Subplot davon, wie die Scout-Geschwister auf einmal ein Team-Up mit Harmony Cobell machen, ist für mich der Tiefpunkt der Serie. Also ich finde das so bescheuert. Und das ist, also wir haben jetzt, gerade haben wir noch eine Lanze gebrochen für, manchmal müssen auch, ist nicht, es muss nicht alles super plausibel oder realistisch sofort sein, aber man muss schon in irgendeiner Weise, finde ich, sich so, man muss so den Geist eines Charakters prinzipiell auch selber bewohnen können und das einigermaßen nachvollziehbar finden.
Das ist ja so eine fine line. Es muss so ein bisschen plausibel muss es schon sein, was passiert, finde ich auch.
Ja, Also es muss eine Art von irgendwie gelebter und vollzogener und durch uns nachvollziehbarer Menschlichkeit und Subjektivität geben. Man muss sich denken, ah, das ist interessant, und auch wenn das ein bisschen bescheuert ist oder das ich nicht so machen würde, ich habe ja all diese Informationen darüber, wie gezeichnet von diesem Trauma die Figur ist, blablabla. Und es ergibt gar keinen Sinn, dass die beiden sich jemals an Miss Cobell wenden würden für diese Sache. Alles, was die beiden über sie wissen, ist, dass sie eine Psychopathin ist, die kurz davor war, das Baby zu stehlen und die über Jahre hinweg Mark ausspioniert und manipuliert und geknechtet hat. Und in den Gesprächen reden auch plötzlich alle in Rätseln. Das war für mich im schlechtesten Sinne auf einmal so ein Lost-Moment. Also es werden dann so Phrasen wie Cold Harbor benutzt für zwei Folgen lang, ohne dass die jemals erklärt werden. Cobell sagt sowas wie maybe your wife is already dead, und es ist so ein Fall, alles was wir über Mark wissen, würde sagen, dass er sofort ausflippen muss und fragen muss, was meinst du damit? Gib mir alle Informationen in exakt diesem Moment. Und es passiert nichts dergleichen, weil es natürlich noch für ein, zwei Folgen weiter ein Mysterium bleiben muss, was sie damit meint. Und in Folge 9 stehen die beiden auch scheinbar den ganzen Tag, das habe ich noch extra aufgeschrieben, von morgens bis zum Sonnenuntergang an deren Treffpunkt im Wald und warten auf die Dunkelheit, damit sie Mark in diese Birthing Clinic bringen kann, wo er dann sein Inni werden kann. Aber es ist so, die treffen sich da morgens, es wird spezifiziert, dass es gerade 9 Uhr morgens ist, weil da halt gerade Mark nicht auftaucht auf der Arbeit und die Lumen-Leute ein bisschen besorgt sind. Und irgendwann bei Einbruch der Dunkelheit gehen die dann von dort weg. Und also es gibt dann, das sind so Sachen, die, also es ist eine Sloppiness, die die Serie eigentlich häufig nicht hat. Und in dem Sinne ist, glaube ich, so ein bisschen, also ich finde Harmony Cobell eigentlich unglaublich compelling als Charakter und faszinierend. Und ich finde Patricia Arquette ohnehin eine der großen Schauspielerinnen ihrer Generation. Also so, sie ist irgendwie die Manifestation sämtlicher Träume und Albträume jedes heterosexuellen Mannes in David Lynchs Lost Highway. Und hat jetzt irgendwie diese, finde ich, total andere Ader in ihrem Spiel nochmal gefunden. Jetzt, wo sie ja auch, und also ihr Gesicht ist jetzt immer noch natürlich unglaublich schön, aber halt natürlich das Gesicht von einer Frau, die in ihren, ich denke mal, 50ern ist. Und sie lässt das irgendwie, finde ich, total krass arbeiten. Also ich finde sie als Schauspielerin und den Charakter als Setup, man lernt ja auch, dass sie irgendwie schon lange Zeit in dieser Sekte, in diesem Kult um die Egans herum irgendwie aufgewachsen und indoktriniert wurde, alles total spannend. Aber ich habe das Gefühl, die Serie weiß nicht so richtig, wohin mit ihr. Bei Seth Milchick muss ich dir vehement widersprechen. Ich finde Tramell Tillman unglaublich in dieser Rolle. Und ich finde jeden Moment und jede Szene, die man mit ihm hat, toll. Also, weil es gibt diese Szenen, wo er irgendwie die Marching Band dirigiert und sowas. Aber ich finde ihn allein schon irgendwie in seinem physischen und Mienenspiel toll. Also ich fand Milchick schon in der ersten Staffel eine zugleich total anziehende und gruselige Präsenz. Und ich finde, er macht diese Staffel über mehrfach Sachen, die ich ziemlich einzigartig finde. Also seine Bedrohlichkeit gegenüber den Indies ist jetzt kontrastiert mit seinem Karrierismus und diesem brennenden Drang, sich in der Firmenstruktur von Lumen zu beweisen und irgendwie Anerkennung zu erhalten. Und das Ganze hat natürlich dann auch diese Racial-Dimension, dass er er kriegt diese schreckliche Porträtreihe geschenkt, die inclusively recanonicalized version, also mit anderen Worten die Blackface-Edition von irgendwie dieser Porträtreihe von Keir Egan, wo Keir Egan auf einmal schwarz sein soll. Und ich finde, dann gibt es darauf folgend ja auch zwei Szenen. Einmal, wo er diese Porträtreihe irgendwann Anfang der, ich glaube Folge 2 oder 3, diese Porträtreihe geschenkt bekommt. Und dann später in der Mitte der Staffel, wenn er seine Evaluation bekommt, wo er mit Natalie, der anderen Person of Color in diesen Upper Echelons der Firma, irgendwie ein Gespräch darüber sucht. Und in beiden Fällen ist sie halt so, also du merkst, dass sie nicht wirklich mit ihm darüber reden kann. Und sie grinst ihn nur mit so einem festgefrorenen Grinsen an. Und Tamara Tillmans Mienenspiel daraufhin zeigt irgendwie auch, dass er, glaube ich, extrem enttäuscht und traurig darüber ist, dass er nicht irgendwie es schafft, mit der einen Person, mit der er sich verspricht, darüber reden zu können, irgendwie verhandeln zu können, wie weird und schrecklich das ist, in dieser weißen, gruseligen, sektenhaften Firmendynastie irgendwie als Person of Color angestellt zu sein. Also ich finde, er ist der Breakout-Character der Serie.
Vielleicht funktioniert das für mich nicht so gut.
Gar nicht zu dir.
Nicht so stark. Ich glaube, weil der so überkarik karturiert ist, dass er dann gleichzeitig, dass ich ihm vielleicht diese ernsten Töne dann manchmal nicht abkaufe oder so. Also ich weiß auch nicht genau. Irgendwie wahrscheinlich hätte der für mich als flacher Charakter dann besser funktioniert, als ihn dann jetzt so zu vertiefen. Aber mal schauen, wie das noch weitergeht, wenn dann der wird bestimmt gut, oder? Am Ende habe ich so das Gefühl und wird denen nochmal allen helfen oder irgendwie so. Ich glaube irgendwie nicht, mal schauen, dass der sich noch auf die gute Seite schlagen wird. Ja, vielleicht können wir nochmal über so ein paar Sachen aus der zweiten Staffel sprechen, die jetzt so dazugekommen sind oder andere Sachen vielleicht auch, die einfach in der Serie interessant sind. Mhm. Ich glaube, du hast eine Sache vorhin erzählt, diese Firmenideologie, dieses, dass sie so ein eigenes Museum haben, Kia Egan, dass dann erzählt wird, wie der da auf die Idee und so gekommen ist. Das wird ja jetzt so ein bisschen angedickt in dieser Staffel. Und eine Sache, die auf jeden Fall, finde ich, ganz stark ist, ist dieses so, die Lüge glauben wollen. Das ist das, was ich, wo ich vorhin auch so meinte, ist die Entfremdung, hat die Entfremdung nicht auch was Positives eventuell, ne, im Kapitalismus? Und das ist ja sowas, wo die Staffel ja dann darauf endet, sondern also sich dann doch entscheiden zu wollen für Lumen. Das ist natürlich hier so, dass das nicht der Auti macht, sondern der Inni tatsächlich. Aber das ist etwas, was, finde ich, ganz stark in dieser hier nochmal so gefragt wird. War man nicht doch drin auch glücklicher? Ist das drin vielleicht doch eine Welt, in der sich noch ein Raum finden kann oder so? Das finde ich ganz clever, weil ich dachte so, dieser letzte Shot der Serie, das hätte ein geiles Ende sein können, eigentlich für die ganze Serie, wenn die Serie so geendet hätte, dass man eben diese Reintegration am Ende nicht schafft. Und eine andere Sache, die natürlich hier stark durchkommt, ist, dass so ein bisschen jetzt rauskommt, dass dieser ganze Verdrängungskomplex, also das ist ja auch eine Sache, ne, wofür das stehen kann, Inni und Out, die Dinge verdrängen, das Unterbewusste begraben, irgendwie das wegsperren, dass das irgendwie was ist, an dem Lumen draußen arbeitet, seit sie diese Ätherfabriken hatten, das kommt ja dann irgendwie raus, wo Leute irgendwie vergessen haben, dass sie da waren, wenn sie diese Dämpfe eingeatmet haben oder sowas. Also dass Lumen irgendwie auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene an so einer Verdrängungsstruktur arbeitet und das muss ich tatsächlich sagen, weil du vorhin meintest irgendwie, auf dem einen Level sind da 24 Räume und das konnte man doch vorher nicht wissen und so. Ich habe tatsächlich aber mir gedacht schon, dass das, was die da machen, nicht eine tatsächliche Arbeit ist, sondern dass das quasi Severance testen soll. Also dass dieser Severance Floor quasi nochmal Severance testen soll. Also wie gut funktioniert es quasi wirklich so ungefähr? Da finden wir ja dann raus, wie es gemacht wurde, auf eine auch perverse und perfide Art und Weise. Und das finde ich nochmal eine interessante Frage, bei der ich gespannt bin, wie das in weiteren Staffeln bearbeitet werden wird. Was will Lumen? Nicht nur, weil ich jetzt den Plan des Big Bads rausfinden möchte, sondern diese Mischung aus, die wollen scheinbar irgendwie Kier Egan unsterblich machen oder der soll wiedergeboren werden oder so. Darum geht es ja, um diesen ständigen Verjüngungskult. Und gleichzeitig haben die so einen Verdrängungskult. Irgendwie sollen Leute auch draußen in solche Innis angeschaltet werden können oder so. Wir sehen das ja schon, dass es dieses Birthing Retreat gibt, wo man, wenn man ein Kind bekommt, schon dass ein Inni quasi gebieren lassen kann. Aber da gibt es noch mehr so Ideen. Und das finde ich irgendwie sehr interessant, so diese große kollektive Verdrängung. Was verdrängen wir eigentlich alle? Ne? Ich musste jetzt noch mal ein bisschen dran denken, ne? Die Serie ist von Apple. Apple produziert die iPhones, jetzt gibt es diese großen Zölle. Jetzt gibt es ja auf, ist ein bisschen jetzt weit hergeholt, aber es gibt auf Twitter jetzt manchmal solche Mager-Boys, die so die Twitter-KI fragen, warum können wir iPhone nicht in den USA herstellen? Jetzt wird alles in den USA hergestellt. Und dann sagt die KI immer, naja, das liegt daran, dass die Leute in Vietnam halt für 1 Euro die Stunde arbeiten und deswegen eure billigen iPhones da machen, für die ihr trotzdem 1.000 oder 1.200 Dollar zahlt. Wenn ihr iPhones in den USA herstellen wollt, dann würden die 12.000 Dollar kosten, so ungefähr. Also, dass wir alle natürlich auch in so großen Verdrängungsschleifen uns die ganze Zeit befinden und von irgendwas auch nichts wissen wollen, was woanders stattfindet, das ist eigentlich ein gutes Thema und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was damit noch gemacht wird, weil das haben wir natürlich auf dieser persönlichen Ebene von Mark, der will verdrängen, dass seine Frau gestorben ist, deswegen geht er da rein, aber da ist, glaube ich, noch einiges, was man damit machen kann.
Ja, und ich glaube, also dieses Thema von Verdrängung geht auch irgendwie mit Entfremdung Hand in Hand, also Entfremdung in der Analyse von Marx und dann irgendwie in allem, was danach daraus gemacht wurde, ist ja häufig sowas wie, du lebst in irgendeiner Weise ein Leben, insbesondere mit Blick auf die Arbeit, die du machst, die so dem Wesen von dem, was du eigentlich bist oder sein könntest und dem Potenzial, was du hast als Subjekt oder als Mensch, nicht so richtig gerecht wird. Und das führt dazu, dass du auf irgendeine Weise verarmst. Also jemand, der als Leibeigener im Mittelalter arbeitet, der mag es ziemlich schlecht haben, aber der versteht irgendwie, wenn er das Feld bestellt, wie er sich da irgendwie vergegenständlicht hat. Also er hat etwas vollbracht in der Welt und das ist in irgendeiner Weise ein Zeugnis über seine seine Kompetenzen und sein Können und seine Kunstfertigkeit. Und wenn er, weiß ich nicht, sein Getreide oder seine Ziegenmilch mit wem anders irgendwie tauscht und dann die Eier von jemandem genießt oder auf einem Schemel sitzt, den ihm der Schmied im Dorf gemacht hat, dann sind auch das wiederum irgendwie Manifestationen von der Landwirtschafterei dieser Leute oder von dem Handwerk dieser Leute. So und so ähnlich haben das irgendwie Marxisten häufig ausbuchstabiert, dass es halt eine Form gibt von Arbeit, die vielleicht auch entfremdet ist, weil du natürlich irgendwie nicht nur für dich selber arbeitest und dich irgendwie selbst verwirklichst, sondern du irgendwie gleichzeitig auch in Knechtschaftsverhältnissen stehst. Aber zumindest sind die Produkte der Arbeit in irgendeiner Weise tatsächliche objektiver Geist, sagt man im Hegelianismus manchmal. Mhm. Also Geist, der sich irgendwie vergegenständlicht hat. Und dahingegen ist es natürlich bei jemandem, der zum Beispiel in der Fabrik arbeitet, nicht der Fall. Also jemand, der in der Fabrik am Fließband steht, insbesondere damals im 19. Jahrhundert, als er Aufgaben gemacht hat, die heutzutage vollständig irgendwie robotisiert und mechanisiert sind, da war es halt wirklich so, dass das, was heutzutage im Wortsinne Maschinen machen, stattdessen halt Menschen gemacht haben, die aber wie Maschinen funktionieren mussten. Jeder am Fließband hatte genau eine Aufgabe und hat das für 8 oder 10 oder 12 Stunden lang gemacht, den immer gleichen Handgriff. Mit 2 kleinen Pinkelpausen. Und das ist auf eine Weise irgendwie geistestötend, die so die marxistische Analyse nicht nur irgendwie langweilig ist und nicht nur irgendwie, boah, da hast du echt einen schlechten Tag, sondern das macht was mit dir, da du nicht nur irgendwie diese Aufgabe vollführst, die schrecklich und entwürdigend ist, sondern du hast auch nicht das Gefühl, jemals irgendetwas geschafft zu haben. Du wirst niemals irgendwie rausgehen und sagen, haha, da ist also der Schemel oder was auch immer in dieser Fabrik hergestellt wird. Denn du hast ihn ja nicht wirklich hergestellt. Du bist nur ein entmenschlichtes
und kannst dir den schlimmsten Rädchen auch nicht leisten, in der
Maschine gewesen. Ja. Das kommt noch hinzu, klar. Aber so, also und das war irgendwie, das war die klassische Entfremdungsanalyse. Und häufig wird sowas gesagt, wie der Mensch ist daraufhin von sich selbst, von den Produkten seiner Arbeit, darüber aber auch, weil die Produkte so ein Medium der gegenseitigen Anerkennung und Respektzollung sind, auch von seinen Mitmenschen und auch damit insgesamt von der Welt entfremdet. Also von sich, von den Produkten seiner Arbeit, von der sozialen Welt oder den Mitmenschen und von der Welt insgesamt. Und diese Dimensionen von Entfremdung sind, also das ist mehr als nur ein psychologisches Phänomen. Der Gedanke ist, dass Entfremdung irgendwie eine Auflösung oder eine Desintegration ist von unserem Personsein oder von unserem Menschsein. Mhm. Und das hat jetzt eben deswegen verschiedene Dimensionen. Das ist nicht so, dass man manchmal ein bisschen dissoziiert bei der Arbeit, obwohl das garantiert wahrscheinlich ein Teil davon und ein Symptom davon ist. Und ich finde, die Serie zeigt das schon deutlich. Also es gibt die Dimension von Mark wird sich selbst fremd oder wird seinem Leben fremd und möchte auf eine bestimmte Weise vielleicht sogar nicht mehr sein oder verschwinden und findet einen Weg, das für ein Drittel seines restlichen Lebens zu tun. Indy Mark ist entfremdet von der Arbeit, da er sie natürlich auf irgendeine Weise nicht versteht. Sie ist mysterious and important und zugleich ist sie natürlich ein totales Glasperlenspiel und es ist ihm nicht deutlich, was er dort eigentlich macht. Es wird ihm auch nichts erklärt und er hat auch keinerlei Existenz außerhalb von ihr. Und dann gibt es aber auch noch, also ich glaube, ein Aspekt, deswegen ist ein Aspekt dieses ganzen Entfremdungszusammenhangs auch die Verdrängung. Beide Seiten, es gibt Dinge, die beide Seiten, glaube ich, auch nicht so richtig wissen wollen. Also was man in der letzten, jetzt im Staffelfinale der zweiten Staffel zum Beispiel auch gesehen hat, ist, dass Autimark nicht wirklich ein authentisches Interesse und eine vollständige Anerkennung der Menschlichkeit und des Personseins von seinem Inni hat, weil also er versaut erstmal den Namen von Helly und nennt sie irgendwie Helleny und er wird auch irgendwann ungeduldig und nennt ihn ein fucking Child und ist ein bisschen sauer, dass er nicht einfach mitzieht und bereit ist, seine Existenz buchstäblich auszulöschen, um Autimark dazu zu verhelfen, wieder mit seiner Frau Gemma zusammenzukommen. Also es gibt irgendwie, und das wurde ja auch schon vorher irgendwann in der Folge, in der Serie irgendwann mal so platziert, als Helena Egan versucht, Autimark so ein bisschen zu bezirzen und ihn in diesem Restaurant irgendwie anspricht und auch da den Namen von Gemma irgendwie nicht ganz hinbekommt. Und Autimark hat die genau gleiche Reaktion wie sein Inni und ist einfach sofort wütend und zieht sich aus dieser vorher sogar fast leicht flirtigen Interaktion mit ihr sofort heraus. Und also man hat durch die Serie, finde ich, gut vorbereitet, man merkt, das ist für ihn ein deutliches Signal, dass er nicht für vollgenommen oder vielleicht auch seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Lieben nicht so richtig geachtet werden, wenn man nicht mal den Namen ihn bekommt. Also, und das ist eine Dimension an Audimark, die eigentlich ihn, finde ich, sehr verkompliziert als Charakter, dass er eigentlich, er spricht von Reintegration und sowas, aber er scheint kein aufrichtiges und tiefgehendes Interesse an den, an seinem Inni und an dessen Ängsten oder Liebschaften oder Interessen irgendwie zu haben. Und andersrum ist auch Inimark natürlich am Ende in der Schlusssektion irgendwie dann doch sich selbst der Nächste und möchte und kehrt ja um und rennt auf Helly zu, obwohl er eigentlich weiß, dass die beiden jetzt zunächst keine unmittelbare Zukunft miteinander haben werden. Es ist spannend zu sehen, wie die Serie damit umgehen wird. Aber ich glaube, dass man also quasi auf irgendeine Weise auch verdrängen muss, was jemand, der einem nahe steht, in diesem Fall buchstäblich den gleichen Körper mit einem teilt, dass man also diese Bedürfnisse verdrängen muss, um sich selbst irgendwie retten zu können oder vermeintlich retten zu wollen. Das ist auch ein großes Thema, in das wir, glaube ich, alle immer wieder natürlich in der ungerechten Gesellschaft auch, also in diese Situation werden Menschen durchweg gebracht. Und die Serie verhandelt das, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, total stimmt. Das ist ja dein großes Thema gerade, ne? Diese radikale Entfremdung in der Philosophie. Fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Ja, witzig, dass wir da jetzt drauf gekommen sind, ohne es so richtig geplant zu haben. Das ist tatsächlich.
Ach du, ich habe das beim Schauen der Serie natürlich die ganze Zeit vor Augen.
Aber ich habe das nicht mehr. Aber ich habe dich nicht deswegen gefragt. Genau, aber spannend, ja. Da sind ganz viele Sachen drin, die ich gut finde. Erstmal noch, die haben ja auf der Lumen, also in Lumen sind die ja auch, und das ist halt sehr marxistisch, finde ich, oder beziehungsweise wie es da läuft, ist nicht marxistisch, aber es ist sehr marxistisch lesbar, sind die ja auch entfremdet von den anderen Arbeitern. Also da sind entfernt von denen. Also die merken ja erst nacheinander, es gibt noch andere Departments und in diesen Departments wird auch was gemacht. Und was dann halt kommt, es gibt da ja so eine Ideologie oder so Mythen, dass die sich gegenseitig umbringen. Und das ist natürlich das perfekte Right-Wing-Playbook eigentlich quasi so, dass man so diese, diese Mythen streut, dass die unterschiedlichen Departments halt sich feindlich gesonnen sind, ja, damit es da nicht diese große Solidarität gibt und man irgendwann zusammenkommen kann. Was ja dann aber in der Liebe zum Beispiel zwischen Irving und, wie heißt der, Bird, glaube ich,
Bird.
Was dann aber überwunden werden kann, was auch wieder ein schönes Bild ist, ne, dass man ist man, hat man auf der Arbeit vielleicht manchmal eine andere Beziehung oder auch zum Beispiel fand ich interessant, dass er in beiden Fällen homosexuell ist, also draußen und drin, ne, dass die Serie da quasi diesen Kommentar macht, sodass es keine reine soziale Konstruktion quasi so. Und also das gibt es da, dieses Zusammenkommen und dieses sich selbst so fremd zu werden, das finde ich auch nochmal wirklich sehr, sehr interessant, denn Mark ist ja Geschichtsprofessor eigentlich, also Mark ist ja eigentlich an einer Kontinuität und am Erinnern interessiert quasi qua Beruf, ne, das ist das, womit er sich eigentlich beschäftigt und sobald die Frau stirbt, will er das quasi abtrennen und sich selbst stumpf schalten, ne, und fängt dann quasi an, einen Teil von sich irgendwie wegzusperren und mit diesem Teil nicht mehr zu kommunizieren. Und das finde ich ganz, ganz spannend, was das doch auch für Persönlichkeitsentwicklung und sowas heißt, denn ich habe immer das Gefühl, wenn man so ein wirklich starkes Trauma hat, also zum Beispiel vor allem eine Trennung in der Beziehung, dann habe ich manchmal das Gefühl so, man muss eigentlich ein anderer Mensch werden, bis es ganz verwunden ist. Also bis man muss eigentlich wirklich so, nicht, dass sich jetzt alle Zellen erneuert haben oder so, aber ich merke meistens, man ist dann so richtig über schlimme Sachen hinweg, wenn man wirklich das Gefühl hat, so das ist jetzt gar nicht mehr mein Leben. Also es ist jetzt nicht mehr diese verletzte Person von damals ist jetzt tatsächlich irgendwie so eine andere Person irgendwie geworden, ne? Die Zeit halt alle Wunden, das ist für mich auch immer sowas, man ändert sich dann auch, glaube ich, irgendwie oder entwickelt sich dann irgendwie weiter davon weg und da finde ich ganz interessant, das ist nämlich eine weitere Ebene, die Serie aufgemacht hat in dieser Folge, die kriegen ja dann jetzt so neue Sachen da drin und eins ist, dass Dylan seine Audi-Frau treffen darf und die verliebt sich wieder neu in ihn, weil er noch so ist, wie früher irgendwie Dylan war. Oder sie erkennt in ihm irgendwie einen anderen Dylan, der noch da ist, so ungefähr. Und das fand ich auch ganz interessant. So, verliebt man sich eigentlich in die ganze Person oder nur in einen bestimmten Aspekt der Person? Wie ist das, wenn sich das ändert über die Zeit und man es dann wieder aufflammen sieht und so? Also diese Frage der Trennung, können wir uns trennen, unterschiedliche Teile, und können wir uns auch wieder integrieren in irgendwie ein Teil, ja, der dann diese Person selber ist. Da gibt es ja in der Philosophie auch ganz viele Ideen. Also ich glaube, bei John Locke ist es doch zum Beispiel so, dass er quasi sagt, so diese Personhood, das hat mit den Erinnerungen zu tun, also dass wir uns so erinnern, quasi so eine Figur zu sein. Es gibt aber auch ganz andere Ideen, ja, die sagen, nee, das sind ganz viele unterschiedliche Aspekte quasi in uns drin und dann dieser Behälter, in dem wir quasi sind, das macht uns halt so zu einer Person. Und das wird, glaube ich, die Frage sein, die sich die Serie am Ende stellen muss. Was heißt denn Reintegration? Also was heißt das für Mark? Was heißt das für Innie Mark? Werden die zusammen eine neue Person? Gibt er etwas auf in sich drin? Oder sogar, das könnte ich mir auch vorstellen, hat das so einen religiösen Aspekt irgendwann, ne? Also im Buddhismus zum Beispiel oder sowas hat man ja so das Gefühl, man kommt auch wieder so in das große Ganze zurück. Ist das so die Reintegration, die am Ende stattfinden wird oder so? Ich weiß nicht, ob sie wie bei Lost am Ende alle in der Kirche stehen werden und sagen werden, okay, wir glauben oder so. Aber das sind ganz viele verschiedene Aspekte, die ich noch sehr interessant fand und die ich gerade in diesen romantischen Innie-Outie-Beziehungen sehr spannend fand. Denn die hatten wir, glaube ich, dreifach in dieser Staffel. Wir hatten Irving und Bert nochmal. Wir hatten Dylan und seine Audi-Frau und wir hatten Hallie und Mark, ne? Die doppelte Hallie quasi, die da so drin war.
Ja, und ich mag es sehr, dass die Serie es sich immer erlaubt, auch ein Maß an Optimismus oder so zumindest irgendwie so utopischer Hoffnung irgendwie darzustellen. Und die Geschichte zwischen Irving und Bert ist irgendwie so schön, weil Irving ja auch, also darüber haben ja alle sehr viel geredet in dieser vierten Folge, wo Irving sich mehr oder weniger selbst opfert, um die Scharade aufzulösen von Helena versus Hallie. Danach sieht man ja noch einige weitere Szenen mit seinem Outie und unter anderem nähert er sich ja wirklich mit Bert an, mit dem sein Innie so eine Romanze hatte und Berts Outie wiederum weiß das so ein bisschen, weil ihm gesagt wurde bei seinem Kündigungsgrund, es gab eine, es war auch wieder dieser Firmensprech ist auch immer so toll und so komplett bescheuert, sowas wie eine illicit office romance oder irgendwie so. Und da nähert er sich ja mit ihm und dessen Partner an, aber mit der Zeit stellt sich raus, oh, irgendwie hat Bert auch Dreck am Stecken. Und ich war davon fast ein bisschen getroffen, nicht nur, weil es natürlich verletzend oder fies für Irving ist, dass offensichtlich irgendwie Bert tiefer involviert ist mit Lumen, als man dachte und irgendwie auch zumindest teils so eine Art Doppelagent zu sein scheint. Also dieser Drummond, der in der zweiten Staffel eingeführt wird als der große Helfershelfer von Lumen, ist ja dann in der Zeit, während Irving mit Bert und seinem Mann irgendwie Dinner hat, geht er dessen Sachen durch und guckt dessen Notizen an. Und ich dachte schon, ach Mist. Also genau, ich war getroffen, nicht nur, weil es blöd für Irving ist, sondern auch, weil ich dachte, das wird jetzt eine von diesen typischen Geschichten, du kannst niemandem trauen und zum Schluss passiert Irving was ganz Schlimmes, weil er, ne, also Liebe wird immer direkt bestraft und jetzt wird er doch auch ans Messer geliefert, weil Lumen diese diabolische Firma ist, deren Macht wirklich unbegrenzt ist und niemandem kann man trauen. Und dann war es tatsächlich aber genau andersrum. Der große Twist war ja dann, dass jetzt man in einer der letzten beiden Folgen gesehen hat, dass Bert sich irgendwie eines Besseren besinnt und Irving zur Flucht verhilft und irgendwie ihm nochmal sagt, es gab auch, glaube ich, Theorien, dass Bert gar nicht Severed war, sondern dass er halt quasi ein Agent ist, ein Spion und dass er ein Bewusstsein hat, mit dem er auch die ganze Zeit da unten im Keller war und es wird dann nochmal in dem Gespräch mit Irving deutlich, doch, er war Severed und er weiß, er hat nur diese Anhaltspunkte, dass offensichtlich sein Innie sich in Irving verliebt hat und er gesteht auch nochmal Irving, ich habe das wirklich gemacht, dass ich mir einen Innie geholt habe, weil ich einen kleinen Taste von Unschuld wieder in meinem Leben haben wollte. Ich wollte einen Teil von mir schaffen, der einen Neuanfang machen kann und der ist auch irgendwie gläubig und ne, er und sein Mann glauben, dass vielleicht dadurch ein Teil von ihm in den Himmel kommen kann. Und er sagt, ich muss, und jetzt hat sich mein unschuldiger Teil in dich verliebt und ich kann das irgendwie nicht zuschanden gehen lassen. Ich möchte, dass du lebst und ich möchte dir helfen. Und es ist extrem berührend und ergreifend. Und es ist irgendwie schön, dass die Serie in beiden Staffeln diese Momente hatte, wo Leute im Innen und im Außen sich eines Besseren besinnen und diese vermeintlich grenzenlose Macht des Kapitals und der großen Mogule halt nicht akzeptiert. Und irgendwie durch wirklich halt vermeintlich kleine, aber dann im Effekt so große Gesten der Menschlichkeit oder der Solidarität oder der Liebe einander helfen, was extrem schön ist. Also auch das so ein bisschen verpönt in manchen linken Kreisen. Ist alles zu gefühlsduselig, aber die Serie, finde ich, schafft sehr schöne narrative Wege, um zu zeigen, dass diese Art von irgendwie authentischer zwischenmenschlicher Begegnung extrem wichtig sein kann, um diese entfremdete Arbeits- und politische Existenz irgendwie zu durchbrechen in Teilen.
Ah, das hast du jetzt toll gesagt, weil jetzt kommt mir was, was ich auch gerade schon so dachte und du hast es jetzt mit Bert und der Unschuld schön beschrieben, dass diese Chance des Neuanfangs, des nochmal sich neu entwerfen, eine neue Person werden, ja, einen durch diese Severance jetzt eine neue Person kreieren, die wieder etwas anderes tun kann, dass die in dieser Staffel stark gemacht wird und gleichzeitig so unfassbar furchtbar gezeigt wird, indem wir sehen, wie Gemma ja unten gefoltert wird, bis es wird ja angedeutet, dass sie da auch vergewaltigt wurde, eventuell sogar in manchen Räumen oder sowas, ne, wo der Arzt so ein bisschen so andeutet, was da wohl passiert sein konnte. Also wir sehen quasi so in der Kontrolle durch die Firma, so ist dieser Prozess absolut grauenhaft. Aber wie du es richtig sagst, da kann auch was Neues draus entstehen. Und das war ja bei Dylan so, dass Outie Dylan dann seinem Innie quasi schreibt, ich würde dich gerne einfach am Leben lassen, weil ich es toll finde, dass so eine Version von mir da drin existiert, so eine irgendwie selbstbewusste andere Version. Und das finde ich total spannend, denn das kennt man ja auch selber. Ich finde zum Beispiel auch nochmal so Beziehungstrennung, man verliert ja auch nicht nur den anderen, sondern man verliert ja auch eine Art von sich selbst, finde ich. Wenn man mit einer Person, muss nicht mal eine Beziehung sein, keine Zeit mehr verbringt. Man ist ja mit jeder Person, finde ich, immer so ein bisschen anders. Man hat andere Insider, man hat andere so ganz kleine, wie heißt das so, Mikrolekte, also so bestimmte Wörter, die man mit Leuten benutzt. Man hat mit jeder Person so wie so eine eigene Kultur. Und wenn eine Person aus dem Leben tritt, dann, finde ich, verliert man auch immer so ein bisschen, wie man selber war, irgendwie so mit der Person, weil zwei Leute ja immer auch voneinander so abprallen und sich die Bälle gegenseitig so zuwerfen. Und das versucht die Serie hier nochmal auch stark zu machen, dass man auch, wenn man nochmal ein anderes Umfeld hätte, wenn man nochmal woanders anfangen würde, auch nochmal wieder anders sein könnte und versucht auch so die Schönheit eigentlich dessen so darzustellen in diesen kleinen Momenten. Und ich glaube, die wirken dann auch so stark, weil es gleichzeitig so super düster ist, was Lumen auch da unten macht. Und das, ja, macht es dann tatsächlich wahrscheinlich zu einer irgendwie reifen Serie. Und ja, ich merke, es macht Bock, darüber zu reden. Also wirklich die perfekte Serie, um sich lang hinzusetzen und gar nicht nur nach Logiklöchern zu suchen, sondern so zu überlegen, erzählt uns das was von uns oder nicht?
Total. Und ich meine, also das, genau, das ist ja exakt mein Reden, dass die Serie deswegen so ein, wie man im Englischen sagen würde, rich text ist, weil es wirklich eine Serie ist, die irgendwie eine echte, also alle diese Charaktere und ihre Interaktionen miteinander sind so unendlich faszinierend, weil die Serie auch echt einen Respekt davor hat. Und irgendwie, ich meine selbst Rickon, also was für ein toller Plotpoint.
Ja.
Was für ein toller Plotpoint in der ersten Staffel und dann auch jetzt weitergetragen in die zweite, dass er zunächst in der ersten Staffel, dass man ihn, weil man ja auch zunächst vor allen Dingen mit der Perspektive von Outie Mark auf ihn blickt, dass man ihn so nervig findet und so schwülstig und diese Wortspielereien in seiner Schriftstellerei sind ja so schrecklich. Aber natürlich ist es für die Innies, die gar keinen Referenzrahmen haben, das allergrößte und revolutionärste. Und wie schön ist denn das? Also dann steht da so ein Satz wie irgendwie, ich weiß nicht mehr, was war, irgendwie sowas wie, deine Firma braucht dich, aber nicht du deine Firma oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich, mein Gott, stell dir mal vor, wie hart das reinkickt, wenn du das zum ersten Mal in deinem Leben hörst, als jemand, der als Arbeitssklave geboren wurde. Und dann wird es ja so eine Art irgendwie revolutionärer Text für die. Und dass dann jetzt in der zweiten Staffel er aber wiederum, das auch so, natürlich passiert das. Das Kapital versucht sich alle subversiven Kräfte anzueignen. Deswegen tritt Lumen an ihn heran und will jetzt irgendwie seine Schriftstellerei benutzen, um ein besseres und manipulativeres und die Innies wieder irgendwie gefügiger machendes Buch zu schreiben. Und er wiederum ist davon versucht und hat einen Konflikt mit Devon, ne, mit seiner Frau, mit Marks Schwester, weil sie so unzufrieden damit ist und sagt, du machst sie zum Komplizen, du lässt dich von denen instrumentalisieren. Und er dann so halbstörrisch ihr zurückgibt, tja, ich wusste nicht, dass es für dich so egal ist, ob ich irgendwie eine florierende Karriere als Schriftsteller habe oder nicht. Und im ersten Moment ist man so angewidert von ihm und im nächsten Moment denkt man sich, boah, weißt du, wenn du halt freischaffender Schriftsteller bist, wahrscheinlich ist das eine der größten Gelegenheiten in deinem Leben. Und das hat eigentlich schon ziemlich einen Tiefgang und das sind Gewissensentscheidungen, vor die Leute tatsächlich gestellt sind, vor dem Hintergrund, dass sie halt existenzielle und materielle Nöte leiden. Was auf einmal, finde ich, jetzt über diesen Zusammenhang von Staffel 1 zu 2 Rickon auch wieder so eine eigenartige Tragik oder Tragikomik gibt. Und er ist nicht einfach nur ein Punching Bag, sondern sein Buch hat irgendwie eine enorme Relevanz und er als Charakter, finde ich, ist auch faszinierend. Und wir könnten uns jetzt eine Stunde darüber unterhalten, wie merkwürdig, also was für Ambiguitäten er eigentlich da navigieren muss.
Mhm. Total. Das wirkt manchmal so ein bisschen albern in der Serie, weil die Serie ja so die Bombe gedroppt hat am Ende von Staffel 1 und da waren die schon mal draußen und dann haben die kommuniziert, wir sind da drin gefangen und uns geht's schlecht. Und dann ist das immer so in Staffel 2, dass die irgendwie, dass man so ein bisschen abkaufen muss, warum gehen die da jetzt alle wieder rein? Warum sind die Leute draußen damit irgendwie so halb zufrieden? Also ich glaube, das war narrativ einfach ein Wagnis, um einen krassen Twist am Ende der Staffel zu haben und einen harten Cliffhanger, den man nicht ganz wieder einfangen konnte. Ich glaube, deswegen hatte man so ein bisschen mit Staffel 2 manchmal so seine Probleme, weil man dann doch gemerkt hat, diese Innie-Situation ist halt schon die, aus der man so die interessantesten Bilder und Ideen rauskriegen kann. Und indem man die Innie-Situation halt auflöst, also alle tatsächlich rauskommen oder sowas, ist das natürlich weg. Das ist vielleicht so die große Schwäche der zweiten Staffel. Aber ich finde auch, wenn man da dranbleibt und so überlegt, was das noch so bedeuten könnte, finde ich das auch einen starken Move, dass dieses Buch, was eigentlich so eine Wegwerf-Self-Help-Müll-Literatur ist, da drin auf einmal so, ja, ein revolutionäres Manifest eigentlich sein kann, weil es halt das erste ist, was du überhaupt gelesen hast, außer diesen ständigen Lumen-Anleitungen für alles Mögliche. Deswegen, ich fand das auch so einen cleveren Kniff und ja, ich glaube, wenn man Spaß hat an solchen Sachen, dann soll man die auf jeden Fall schauen, die Serie. Muss man die gesehen haben? Ist ja immer die Frage bei Cuts, Jens, am Ende. Muss man Severance gesehen haben?
Ach, stimmt. Ah, ich könnte jetzt so eine ganz eierköpfige
Man muss gar nichts Antwort geben. Gesehen haben.
Genau, was heißt es denn überhaupt zu sagen, dass man muss? Aber ja, muss man gesehen haben. Ich finde die Serie trotz einiger kleinerer Schwächen unglaublich sehenswert und möchte jedem Menschen ans Herz legen, sich das anzugucken. Es ist ergiebig und mitreißend und auch emotional und irgendwie total anregend, finde ich, ja.
Ich sage auch, man muss das gesehen haben, tatsächlich. Man muss nicht einverstanden sein mit allem, was da passiert, aber man sollte sich das anschauen und damit man dann auch dabei sein kann, wenn Staffel 3 kommt und dann können wir uns alle darüber aufregen, jeden Tag im Katz-Discord, da kommt ihr rein, wenn ihr Katz finanziell unterstützt, dhq.com/Katz, ist da die Adresse, falls ihr Lust habt. Jens, bei Katz kann man am Ende immer noch irgendwas empfehlen. Hast du irgendwas Gutes gesehen, gelesen, gehört, irgendwas, wo du sagst, das muss jetzt hier noch erwähnt werden?
Ich arbeite ja hier in London an der Royal Holloway University und ich bin in so einem Londoner Buchladen und habe einen totalen Glücksfund und Impulskauf gemacht, nämlich ein Bühnenstück von Cormac McCarthy. Das ist der Typ, der auch The Road und No Country for Old Men zum Beispiel geschrieben hat, die ja beide auch recht gut verfilmt wurden. Und ich wusste nicht, dass der auch Bühnenstücke geschrieben hat. Und das heißt The Sunset Limited und es geht um zwei Männer, die sich in New York treffen. Die heißen ganz plakativ, einer heißt Black, einer heißt White, einer ist ein sehr wohlsituierter, aber depressiver und suizidaler College-Professor, der andere ist ein ehemaliger Krimineller und Gefängnisinsasse, der jetzt zu Gott gefunden hat und die beiden finden zueinander, weil es einen Suizidversuch gab und der eine den anderen gerettet hat und jetzt sitzen sie in der Küche von einem der Charaktere und haben, das ganze Stück ist halt ein Kammerspiel nur mit diesen beiden Charakteren und es geht irgendwie um einmal alle großen Fragen und das Ganze ist unglaublich toll geschrieben und stellt sich irgendwie vielen sehr düsteren Problemen im Leben, aber hat zugleich auch ähnlich wie Severance irgendwie, man kann jetzt schon erahnen, was die Dinge sind, die mich in so narrativer Kunst ansprechen. Es hat auch eine sehr, finde ich, humanistische und letztlich irgendwie den Menschen nahe Ausrichtung und ist nicht einfach nur so ein edgelordiges Rumgelaber, sondern es hat irgendwie Momente des Lichts, Momente der Dunkelheit und zugleich irgendwie noch extrem viel subtilen Kommentar auf Themen von Sozialstruktur und Race und Religion und Kultur und das war eine Wonne zu lesen. Es ging sehr schnell und falls jemand Lust hat, einmal ein, zwei Nachmittage zu verbringen, mit einem Bühnenstück oder wie McCarthy es leicht pretentious nennt, a novel in dramatic form, dann kann ich, das steht auf dem Cover so drauf, aber es ist trotzdem wirklich fantastisch. The Sunset Limited von Cormac McCarthy.
Ja, Sachen wie Severance, das finde ich eh nochmal interessant. Es gibt ja viele oder ein paar solcher Filme, solcher Bücher auch, bei denen wir in so einer Welt so nicht richtig wissen, was ist das eigentlich? Ich finde das auch immer ganz faszinierend, wenn das so ist und dann so langsam aufgeklärt wird, Wie verhält es sich damit eigentlich? Also es gibt ja zum Beispiel Never Let Me Go von Kazuo Ishiguro, was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, das zu lesen, auch wenn ich da jetzt den Nobelpreis vielleicht nicht so angemessen finde bei diesem Buch, aber es ist sehr interessante Lektüre, bei der man sich auch fragt, Kinder sind auf so einer Schule, aber irgendwie müssen die so früh sterben, was ist damit eigentlich los? Ich will nochmal Piranesi von Susanna Clark empfehlen, wo man fast das Gefühl hat, man ist in so einer platonischen Ideenwelt, so einem riesigen, überfluteten Gewölbe, was unendlich ist, wo so eine Figur sich bewegt und man überhaupt nicht weiß, warum ist sie da und was ist da eigentlich los. Und auch nochmal I Who Have Never Known Men von Jacqueline Hartman, was neu rausgekommen ist, auch neulich, wo Frauen eingesperrt sind in einem Käfig und nicht wissen, wieso. Die finde ich alle ganz gut. Und ich spiele gerade ein Videospiel, das ist nicht ganz so, aber dass man so im Unklaren gelassen ist, über lange Zeit, worum geht es hier eigentlich? Das ist etwas, was das Videospiel Atomfall gerade macht. Das ist eigentlich so ein bisschen so ein Fallout-Abklatsch aus UK. Also es gab in UK so ein tatsächliches atomares Desaster, was es da auch wirklich wohl mal gab, worauf das Spiel basiert. Und dann ist man in dieser Zone unterwegs und es sind immer diese roten Telefonzellen, die ja bei euch wahrscheinlich in London da immer noch stehen, auch wenn ich nicht weiß, ob da noch Telefone drin sind, die noch funktionieren.
Ja, die paar, die noch stehen, sind meistens zu diesen Austauschbibliotheken.
Ah ja, geworden. Na klar. Und die stehen immer da und da klingelt manchmal das Telefon und dann ruft so jemand an und sagt immer, Oberon must die. Und man weiß nicht, was das bedeutet. Und das ist tatsächlich ein Spiel, das im Gegensatz zu ganz vielen anderen Open-World-Spielen, die es so gibt, nicht so Questmarker hat. Also man weiß nicht, geh da hin und mach das, dann wird dir das schon angezeigt irgendwie, sondern alles, was in dem Spiel passiert, muss man sich selbst erschließen. Wo geht man hin? Wie funktionieren hier diese Gebäude? Und es ist alles so nicht so tiefgründig, also viele Sachen an dem Spiel funktionieren auch nicht so gut, aber ich habe lange kein Spiel mehr gespielt, bei dem ich wirklich in einem Gebäude stehe, in einen Raum komme und ich sehe eine Wandkarte von dem Layout des Gebäudes und ich stehe so davor und denke mir so, ah, okay, da hinten ist das Büro. Ah, da könnte ja die Schlüsselkarte liegen für den Keller, dann gucke ich mal dahin oder sowas. Das ist alles für mich unerhört in Videospieldesign, dass etwas so unklar ist in seinem Aufbau und seiner Erzählung und man auf sehr viele Arten und Weisen das dann beenden kann, dieses Spiel. Das ist sehr durchwachsen angekommen. Ich würde sagen, wenn man ein bisschen daran interessiert ist an sowas und Games spielt, kann man sich das angucken. Atomfall heißt das. Ein großer Spaß gerade.
Ich muss noch zwei Filmempfehlungen aussprechen. Ich würde mir nicht verzeihen, wenn ich, das ist jetzt eine einmalige Gelegenheit, dass ich auch irgendwelche ja. von meinen Lieblingsfilmen
Memento
nach draußen bringen kann.
Und There Will Be Blood.
Ach fuck, die sind beide auch wirklich toll, aber nein, die sind es nicht, sondern das sind Sachen, die, also die lohnen sich zu empfehlen, weil die vielleicht noch ein bisschen im Verborgenen liegen. Das eine ist ein 1997er japanischer psychologischer Horrorfilm, der heißt Cure und der ist von Kiyoshi Kurosawa und das ist einer meiner Lieblingsfilme und auch, also das, beide Filme, die ich jetzt empfehle, sind Filme, die auch irgendwie viel zu tun haben mit diesen Themen von Entzweiung, Entfremdung, wie funktioniert Identität, wie kann Identität aufrechterhalten werden vor den Schrecken des Spätkapitalismus oder der Ungerechtigkeit. Und also in Cure geht es um, es ist eine Detektivgeschichte, aber es geht um so ganz eigenartige Morde, bei denen immer das Opfer, das Mordopfer ein X irgendwo eingeritzt bekommt und man stellt mit der Zeit fest, es gibt eine Figur, die damit zusammenhängt, aber es ist ganz unklar, auf welche Weise und es gibt dann auf einmal Fragen der Hypnose und Fragen der irgendwie suggestiven Machtausübung und der Film ist auch, also unglaublich ästhetisch und also ich finde total haunting und bleibt ewig bei einem und auch, also spielt auf eine gekonnte Weise mit Ambivalenzen. Er ist nicht einfach nur so obskur und lässt einen komplett im Dunkeln, aber es gibt viele Dinge, die der Film, finde ich, meisterlich bis zur allerletzten legendär guten Kameraeinstellung einem so ein bisschen auftischt und einem selber überlässt, was man draus macht. Und das andere ist, als als ich in Berlin war, da hattest du mich auch zu einem Filmabend eingeladen und ich musste damals absagen, da ich mit einer Freundin Pläne gemacht hatte. Wir waren in diesem Filmtheater direkt bei der Volksbühne, das ja häufig auch so ältere Filme zeigt. Und es gibt eine Verfilmung von Kafkas Prozess als The Trial oder auch Le Process, weil es großteils französisch produziert war, aber es ist in englischer Sprache. Und es ist eine 1962er Verfilmung von Orson Welles. In der Hauptrolle ist Anthony Perkins, der Typ aus American Psycho. Und in einer wichtigen Nebenrolle ist Romy Schneider. Und es ist eine Kafka-Verfilmung. Und irgendwie kennt niemand diesen Film. Und der Film ist unglaublich gut. Also
aus Psycho, nicht American Psycho, meinst du?
Ja, genau. Auf jeden Fall, also unglaublich gut. Mhm. Also die Adaption der wichtigen Themen aus Kafkas Roman sind total gelungen, auf eine Weise, die ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Ich hätte eigentlich immer gedacht, die meisten Kafka-Sachen sind irgendwie unverfilmbar, weswegen es ja auch fast nichts dazu gibt eigentlich. Und aber es ist alles, also alle sprechen halt so ein sehr, diesen Mid-Atlantic-Accent, den in den 60er Jahren alle noch gesprochen haben, und es ist so sehr amerikanisiert, aber die Kulissen sind offensichtlich irgendwo so in Mittel- und Osteuropa, und das hat so einen ganz eigenartigen, auch finde ich, verfremdenden Effekt. Es gibt mehrere Szenerien, es gibt so eine Halle, in der so gefühlt Tausende von Sekretären und Sekretärinnen durchweg ununterbrochen auf so Schreibmaschinen eintippen, und vor dem Hintergrund spielen sich manche Szenen ab. Also es ist auch mit neuen filmischen Mitteln irgendwie da, diese leicht bizarre Traumlogik und surrealistische Logik von Kafka ist irgendwie von Wells umgesetzt. Wells selbst hat einen kleinen Auftritt als Charakter, und also wir kamen beide da raus und waren absolut hin und weg. Und der Film ist damals nicht sehr krass eingeschlagen, ist aber mittlerweile von vielen reevaluiert worden. Manche sagen, dass es Wells eigentliches Meisterwerk ist. Und Wells selber ist auch der Meinung, dass es der beste Film ist, den er je gemacht hat. Also sehr sehenswert und also skandalös, dass nicht drüber geredet wird und niemand ihn kennt.
Schreib mir auf die Liste, wenn wir irgendwann Orson Welles Special machen. Ja, super. Dann haben wir jetzt diese kleine Crossover, diese kleine Severed-Folge gemacht, die jetzt in zwei Feeds geschickt wird, in fast gleicher Form. Jens, vielen Dank für deine Zeit, auch hier bei Katz. Und sonst natürlich, wir reden immer bei Geister einmal im Monat über einen Text. Das sind quasi da die Specials. Falls ihr nur die Katz-Specials kennt, kann ich jetzt Eigenprobe machen. Ihr könnt auch meinen jeweils anderen Podcast hören, wenn ihr wollt, für den Christian Eichler Overkill. Und da ist auch Jens dabei im Philosophie-Podcast.
Geister der Philosophie-Podcast, ja. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und genau, wir machen bei Katz nächste Woche weiter mit White Lotus und bei Geister mit Konfuzius. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.